Filmfritzen. Jetzt erst recht. Von allen Podcasts über Filme ist das hier einer. Mit dabei sind eure Moderatoren Erik und Felix. In Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt.
Was ist dein Lieblingsfoto, was du jemals im Kino geschossen hast?
Im Kino?
Ja.
Auf irgendeinem Geburtstag, wo ich Johnny English 2 geschaut habe.
Okay. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, deine Antwort ist, ich mache keine Fotos im Kino, bist du bescheuert? Das macht man doch nicht. Das war so ein Ding bei Wicked gerade. Da haben Leute, jemand hat auf Twitter die Title-Card von Wicked gepostet aus dem Kino und hat so geschrieben, post your favorite Wicked opening day pics.
Ah, okay.
Ich glaube, mein Lieblingsbild ist, als wir in Bully Parade der Film waren und da haben wir ein Video gemacht, weil wir allein im Kino waren.
Ich wollte gerade sagen, Videos zählen nicht.
Also Videos zählen nicht, weil Videos haben wir ja tausende
gemacht. Also so viele Filme, die wir schon gestreamt haben. Nein, wir haben, als wir das Barbenheimer-Video gemacht haben, das fand ich auch lustig.
Stimmt, ja.
Ja, aber wir haben nie die Leinwand abgefilmt.
Genau, auf gar keinen
Fall. Das muss man dazu sagen.
Das ist ja auch illegal, aber naja. Ja. Apropos illegal, ich wollte eigentlich sagen, apropos Videos und Filme, aber apropos illegal, herzlich willkommen zu den Filmfritzen, die Dezember-Ausgabe. Ihr habt hoffentlich eure ersten Türchen schon geöffnet. Bald ist Weihnachten, wir freuen uns.
Wer bist du?
Ich bin Erik.
Ich bin Felix. Und zusammen sind wir
die Filmfritz. Und wir sind heute ganz in Blödelstimmung. Wir haben einen bekloppten Clown gefrühstückt. Aber damit das alles nicht so stark eskaliert, haben wir natürlich auch wieder einen Gast dabei. Sag doch mal kurz Hallo.
Hi.
Genau, erste Frage, möchtest du eine halbe Clementine?
Eine halbe will ich nehmen.
Perfekt. Erik, möchtest du auch eine?
So, als wäre es eine ganze gewesen.
Ja, ich kann auch noch eine zweite stehen, da hast du eine ganze.
Alles gut.
Okay. Also ich habe hier ganz viel da. Erik, möchtest du auch eine halbe Clementine?
Ja, aber da hast du ja keine halbe Clementine.
Ja, ich kann neue machen.
Ja, dann nehme ich auch eine halbe Clementine. Okay, und während Felix die neue halbe Clementine steht, hören wir mal rein, wer unser Gast eigentlich ist.
Lilith Koch studiert zurzeit an der JGU Mainz Filmwissenschaft und Philosophie. Durch ein Praktikum beim offenen Kanal Kaiserslautern wurde ihr Interesse am Filmschaffen geweckt und so steht sie selbst häufig bei eigenen Projekten hinter der Kamera. Zudem moderiert sie seit Herbst letzten Jahres für den offenen Kanal Mainz die Sendung OKTV Movie, bei der sie Filmschaffende zu ihren Projekten interviewt und war dieses Jahr in der Jury der Werkstatt der jungen Filmszene. Willkommen, Lilith.
Willkommen, Lilith. Hat alles so gestimmt?
Ja, das war wunderbar.
Okay.
Frei vorgetragen.
Ja, danke.
Du bist auf diesen Text gekommen.
ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, ich habe quasi einfach fast genau das von der Juryvorstellung der Werkstatt der jungen Filmszene kopiert.
Peinlich.
Ja, genau. Aber naja. Ich finde es spannend, es ist ein relativ. Also du studierst auch immer noch Filmwissenschaft an der Mainz?
An der Mainz.
An der JGU in Mainz?
Ja, genau.
Macht Spaß?
Ja, klar. Nein, Spaß. Also,
nein, natürlich nicht.
Scheiße.
Wem will ich anlügen? Nein, tatsächlich, doch, macht noch Spaß.
Okay, gut. Ich habe dich unterbrochen, du wolltest
ja
was sagen.
Ich wollte fragen, wie es zu Filmwissenschaft kam, ist immer so eine Frage, aber ich frage mich auch, wie es zu Philosophie kam. Du brauchst ein Nebenfach in Filmwissenschaft und denkst dir dann so, ah ja, lesen oder was ist, oder hast du Vorteile von Philosophie in dem Fall?
Nee, tatsächlich war das eine andere Story. Also es gibt auch noch ein anderes Fach bei uns, das heißt AVP, also audiovisuelles Publizieren, genau. Und das war so ein bisschen mein Wunsch, da reinzukommen, aber da brauchst du auch einen guten NC, um da reinzukommen. Tatsächlich war da meiner nicht gut genug. Ich habe mich dann für beworben oder halt ja angemeldet und dann bin ich erstmal auf die Warteliste gekommen und ich wollte tatsächlich das halt machen, weil es was Praktisches ist. Und dann wollte ich halt neben halt Filmwissenschaften was Praktisches haben. Und dann war ich auf einem Filmset, um was Praktisches zu machen, weil ich dachte, ich wurde jetzt nicht bei AVP genommen, dann mache ich doch was anderes Praktisches, um das auszugleichen. Und in der Zeit, als ich auf dem Filmset war, wurde ich dann doch für AVP nachgerückt, bin dann genommen worden. Ja. Habe dann die Anmeldefrist doch verpasst, weil ich halt auf dem Filmset war.
Ach so. Wow.
Ja, und dann wollte das Schicksal das doch nicht. Deswegen hänge ich ein bisschen jetzt in Philosophie, das ist dann so die zweite Wahl.
Naja, kannst du immer noch theoretisch switchen.
Ja, das sage ich mir jetzt auch seit 4 Semestern.
Aber Filmwissenschaft ist ja auch irgendwie Philosophie. Aber was war das für ein Filmset? Wie bist du da reingekommen?
In meinem ersten Semester habe ich einen Kommilitonen kennengelernt. Und der hat halt so ein Eigenprojekt gemacht, so ein Studiefilm. Genau, und an dem seinem Filmset habe ich dann wiederum jemand anderen kennengelernt, also halt so Connections knüpfen und alles. Und genau, das war dann von dem anderen Kumpel das Filmset, ja.
Kurzfilm oder Langfilm?
Nur ein Kurzfilm, so 20 Minuten.
Okay, naja, krass. Genau, es wird auch gesagt, dass du häufig schon bei den eigenen Projekten hinter der Kamera standest. Aber dazu habe ich sonst nichts gefunden. Also was ist so deine Rolle im Film schaffen? Bist du Regisseurin oder Kamerafrau oder was machst du? Oder kann man sich was von dir angucken? Hast du Pläne?
Ja, Pläne, ganz viele. Nee, tatsächlich, ich habe halt während meiner Zeit beim offenen Kanal viel halt selbst ausprobiert, aber halt wirklich auch alles nur ausprobiert. Das war jetzt nichts irgendwie, was man groß veröffentlichen konnte. Ich habe mit einem Kumpel damals, wo ich mein Praktikum gemacht habe, hatten wir so einen kleinen Kurzfilm gemacht. Der wurde dann beim Bürgermedienpreis ausgezeichnet, aber das ist jetzt halt wirklich auch so was Kleineres eher. Kann man sich auf YouTube anschauen, wer das will. Genau, aber sonst habe ich jetzt im Sommer einen eigenen Kurzfilm gemacht, aber halt auch wirklich ganz, ganz klein in Eigenproduktion. Da habe ich halt auch alles übernommen, Drehbuch geschrieben, Regie, Kamera. Hab dann meine eine Schwester war Schauspielerin und die andere habe ich dann für den Ton engagiert. Und dann war das halt wirklich so, ja, ich habe keine Ahnung von Ton, du hast keine Ahnung, schau dir hier mal YouTube-Videos an. Und die ganze Technik haben wir uns dann auch ausgeliehen beim offenen Kanal und das ist halt wirklich alles so sehr, sehr, sehr einfach gehalten. Und einfach drauf los und keine Ahnung von irgendwas und alles selbst beibringen. Deswegen, nee, tatsächlich kann man sich noch nichts anschauen. Okay.
Aber ich glaube, das ist halt das Wichtige, dieses einfach drauf los. Ich finde, das ist genau das, was man machen muss, um da quasi reinzukommen. Weil man lernt Filme machen durchs Filme machen. Anders lernt man es nicht. Oder hast du das Gefühl, dass dein Studium für Filmwissenschaft ja auch was Praktisches mitgegeben hat? Weil das ist ja häufig so die Misconception, die man von Filmwissenschaft hat, dass es halt irgendwie praktisch ist und irgendwas mit wirklich aktiv Filmen zu tun hat. Aber glaubst du, dass das deine Sicht irgendwie verändert hat, auch wenn du hinter der Kamera stehst dann?
Also ich würde nicht sagen, dass mein Studium mir irgendwie was Praktisches mitgegeben hat. Also auch ganz am Anfang schon die ersten paar Seminare, Vorlesungen und uns wurde auch immer gesagt, also ihr müsst jetzt nicht denken, dass ihr mit dem Studium hier irgendwie Filme machen könnt. So, ihr werdet jetzt, niemand wird von euch Regisseurin. Und das entmutigt total, weil man sich so denkt, ja, aber also das ist ja trotzdem mein Traum und nur weil ich jetzt vielleicht nicht gleich Kamera an der großen Filmuni studieren kann, man muss ja irgendwo anfangen. Genau, und durch das Studium habe ich ja dann auch Kontakte geschlossen, für die ich auch so dankbar bin. Und ich würde schon sagen, dass das mir geholfen hat oder halt auch so ein bisschen Verständnis für Film zu haben. Also ich würde schon sagen, dass ich Filme auch ganz anders jetzt schaue. Und das hilft mir dann auch total, wenn ich vielleicht auch eigene Filme mache, die dann auf einer ganz anderen Perspektive zu machen, als wenn ich das Studium nicht gemacht hätte.
Ich finde generell diese Aussagen, ihr werdet ihr nicht zum Regisseur ausgebildet und sowas, ist halt vor allem eher auf die technische Ebene ausgelegt. Also ja, du lernst nicht, wie man eine Kamera bedient oder wie man, keine Ahnung, ein Skript schreibt. Aber irgendwie finde ich, ist es halt ein Step, ja, die Technik, aber das, was du erzählen möchtest, ist halt auch voll wichtig. Und ich finde, das lernt man eher so, welche Art und Weise möchte, also was für eine Geschichte möchte man überhaupt erzählen. Ich finde, wenn ich jetzt das Studium nicht gemacht hätte, ich studiere auch Filmwissenschaft, dann würde ich jetzt ganz andere Filme machen wollen, würden. Also so, weil ich merke das halt wenn man sich zum Beispiel einen Michael Bay-Film anschaut, dann denkt man sich vielleicht, okay, die CGI sieht nicht so gut aus, aber es ist ja auf einem technischen Standpunkt halt alles solide. So. Aber wenn man, also ich will jetzt auch nicht nur über Michael Bay lästern, aber vielleicht schon, aber es ist halt so, es fehlt so ein bisschen eine Perspektive, so, oder ein bisschen eine weitere Perspektive. Und deswegen finde ich, wird man schon gewisserweise ausgebildet, halt Filme anders zu sehen, noch anders zu machen und seinen eigenen Horizont zu erweitern. Und was ich jetzt schon sehr oft von Filmunis gehört habe, von Leuten, die da studieren, meinen halt so, ja, eigentlich kriegst du da auch nicht richtig was gelernt. Du bist halt einfach nur da, hast teilweise Zugang zu Equipment und es geht eigentlich nur darum, dass du Leute triffst, die auch das lernen wollen und deswegen bringst du dir selber bei. Also selbst die Leute, also selbst die Profs und die Dozierenden dort, die können dir auch nicht wirklich weiterhelfen, wurde mir da gesagt. Das ist natürlich von Standort zu Standort anders und unterschiedlich, aber ich finde so, das wirklich Kreative kommt erst dann, wenn man selber auf Ideen kommt und wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt auch den 30., nee, gibt es schon sogar mehr, den 100. Marvel-Film machen, dann kannst du es natürlich gerne machen, aber ich glaube, durch das Studium lernt man dann nochmal, also ich Filmwissenschaft tatsächlich, lernt man dann nochmal, was man tatsächlich noch machen kann, den Horizont erweitern eben und ja.
Ja.
Das war mein Plädoyer für Filmwissenschaftsstudiengänge in Deutschland. Also ich habe nur die jetzt in Frankfurt, kann ich jetzt nur was so sagen.
Ja. Danke, Felix.
Ja, okay, sorry.
Coming up next at TED Talk Frankfurt. Nein, aber voll, vor allem ist Regie auch kein Ding, wo du am Ende in einem Bewerbungsgespräch sitzt und dann irgendwie davon erzählen musst, dass du da jetzt studiert hast, sondern es geht ja immer nur über Umwege. Also das ist, weißt du, es gibt halt auch viele Hollywood-Regisseurinnen, die nicht an der Filmhochschule studiert haben.
Wie zum Beispiel Christopher Nolan.
Mhm. Ja.
Deswegen ist ein großes Beispiel dafür, dass Leute heute auch gemocht werden dafür, ja, selbst wenn die nicht an der Uni waren.
Es gibt also Nachwuchsförderungsprogramme, wie zum Beispiel das kleine Fernsehspiel, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben, die halt auch, also die quasi redaktionell ein Projekt betreuen und finanziell und da halt vor allem darauf achten, dass die Idee stimmt, die eingereicht wird und irgendwie die Stimme der Regieperson, die da quasi vorgeschlagen wird. Das heißt, da sollte man schon Kurzfilme vorher gemacht haben und so, aber es geht halt auch alles ohne. Es ist also, vielleicht Felix und ich beweichräuchern uns auch einfach ein bisschen gegenseitig von wegen, nein, alles gut, wir müssen nicht an eine Filmhochschule, okay. Wir können ja. Das auch so.
Ja. Mein Gedanke jeden Tag.
Ja. Ja, also ich bin da wirklich überzeugt von. Das
ja.
Was ich gehört habe von Unis sind halt meistens also genau diese negativen Erfahrungen. Also ich war nicht an Babelsberg, weiß nicht.
Wir waren an Babelsberg.
Ja, wir waren für Tag der offenen Tür mit 16 Jahren einmal in Babelsberg und dann haben die gesagt, das ist voll cool, ja, okay. So. Aber ja. Wer weiß, ich war nicht da.
Naja, aber also wäre, das ist mal so eine doofe Frage während eines Studiums, das hängt mir auch schon zu den Ohren raus, aber wäre Regisseurin denn ein Berufsbild für dich oder hast du eine grobe Vorstellung, was du machen möchtest mit dem Studium?
Du klingst wie meine Eltern. die haben auch so, wann bist du eigentlich fertig? Ja, ich bin erst im vierten, gib mir bitte ein bisschen meine Zeit.
Vor allem, ich halte es für einen Erfolg, länger zu studieren, als anzufangen zu arbeiten, um ehrlich zu sein. Also ich finde es eigentlich gut, wenn man da noch eine Weile länger drüber hat.
Ja. Nee, also tatsächlich, vor meinem Studium, ich wusste, ich will irgendwie Film machen, also irgendwas Praktisches. Mhm. Und Regie ist da schon so ein bisschen ein kleiner Traum, aber ich habe jetzt auch gemerkt, also ich war jetzt an so ganz wenigen so Studi-Filmsets und ich fand auch die ganzen technischen Sachen total cool. Also ich habe bisher noch gar keine Ahnung, aber so zum Beispiel eine Kamera in der Hand zu haben und dann zu sehen, oh, was da alles möglich ist, das finde ich halt auch total beeindruckend. Oder dann auch so die ganzen Lichtleute. Man denkt sich immer so, okay, ich weiß nicht, irgendwie, man hat immer so das Bild, es gibt so Schauspielende und Regie und Kamera und alles so. Und ja, das sind dann halt so die Hauptakteure an so einem Set, aber die ganzen Lichtleute, der ganze Ton, was da alles so für eine Wissenschaft auch hinten dran steckt. Ich finde das so, keine Ahnung, genial, fantastisch. Und das interessiert mich total und da habe ich mich auch gar nicht irgendwie festgelegt. Ich glaube, ich möchte ganz viel noch ausprobieren und ganz viel lernen und dann irgendwann, weiß nicht, vielleicht finde ich dann so mein eines Ding, was ich dann auch durchziehe.
Ja,
dafür ist das Studium auch da, dass man so ausprobiert, deswegen ist ja super.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Ja, auch Continuity ist auch so ein Ding, das ist auch sehr sau wichtig an Filmsets.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht wäre. Ich glaube, ich würde da stehen. Warte mal.
Was
stand da nochmal im Skript? Ah, mach doch, passt schon.
Ja, ich war auch letztens an einem Set Aufnahmeleitung. Habe ich auch gedacht, oh ja, ich weiß gar nicht, ob die mich hier brauchen. Ich meine, die wissen ja, wann sie auf Aufnahme drücken und so. Und dann habe ich dann auch gemerkt, okay, irgendwie ohne eine Person, die dann auch organisatorisch ein bisschen in den Arsch tritt, das klappt einfach nicht. Die hängen da 2 Stunden hinterm Zeitplan und solche Leute braucht es halt auch. Also es gibt da so viele kleine Rädchen, die so ineinander funktionieren müssen, sonst kommt kein Film mehr raus.
Ja. Hattet ihr da auch so Walkie-Talkies und sowas, dass ihr durchsprechen konntet, von wegen, Aufnahme in 10 Sekunden? Weil war in einem Filmset, da war das genau so und die hatten halt überall so, alles war irgendwie synchronisiert, alle Geräte, Kamera, die Klappe und die konnten sich alle gegenseitig immer hören, von wegen, Achtung, 5 Minuten geht's los. Okay, alle auf Startposition und sowas. Oder war das ein bisschen, also es war auch, ein bisschen größeres Set. War das, habt ihr auch diese Technik gehabt oder?
Ach, das wäre cool gewesen. Nee, tatsächlich leider nicht. Also wir hatten an einer Location hatten wir Walkie-Talkies, aber das war von der Location, haben wir uns hier ausgeliehen. Da hatte ich so, ja, also ich hätte jetzt ein Walkie-Talkie, wenn ihr mit mir kommunizieren wollt, ne? Ja, kam keiner zurück. Also ja, deswegen, es wäre cool gewesen, aber nee, leider noch nicht.
Ja. Wir hatten, also ich denke mir das auch immer wieder, das wäre voll cool, das halt irgendwie mehr so aufzuschauen. Wir haben halt auch schon Kurzfilmprojekte gemacht und da wollten wir eigentlich noch eine Person irgendwie für uns sammeln, die sich mit Kameras auskennt und halt auch irgendwie so einen Blick hat und so. Weil wir haben halt Regie geführt und wir hatten dann keine Kameraperson und dann haben wir halt Regie und Kamera gemacht. Und allein das schon, also Aufnahmeleitung und so, kannst du vergessen. Wir hatten halt eine Regieassistentin eigentlich noch bei jedem Drehtag. Und das war super gut, aber sonst alles andere, auch Ton hat dann halt derjenige gemacht, der gerade nicht im Bild zu sehen war und so, solche Sachen. Ich glaube, das tut einem echt richtig gut. Und ich denke mir immer wieder, könnte so ein Film nicht auch entstehen, so grundlegend, könnte ein Film nicht auch passieren und am Ende ein Produkt bei rauskommen, wenn man keine Regie am Set hat? Weil du hast Kamera, du hast Ton, du hast Licht, du hast die Schauspieler und du hast das Buch. Also du hast halt die Regie nicht.
Also es würde ein Film bei rauskommen. Die Frage ist natürlich nur, wie wird der Film? Oder?
Also ich denke mir halt, es muss halt irgendeine Person geben, die muss Ansagen machen.
Ja.
Und ist dann, also machen dann alle die Ansagen oder ist dann so, dürfte ich mal kurz was einwerfen?
Ja.
Ich hätte eine Idee und so. Oder also ich glaube, da gibt es ein ganz großes Kuddelwuddel.
Das stimmt, ja. Und am Ende würde sich wahrscheinlich eh wieder eine Person rauskristallisieren, die dann irgendwie faktisch eben eigentlich der Regisseur ist. Es gibt
immer irgendwelche Machtverhältnisse.
Ja.
Das stimmt. Vielleicht nochmal zu deiner Uni. Gab es bislang, du bist jetzt im vierten Semester, hast du gesagt. Oder? Also.
Ja, ich muss aber auch immer überlegen.
So.
Also studieren ist auch immer so eine nette Nebenbeschäftigung.
Ja, genau. gab es schon mal irgendwo ein Projekt, wo du so halbwegs praktisch arbeiten konntest? Weil bei uns wurde ja auch gesagt, oh, ihr könnt nichts praktisch machen. Und dann auf einmal hatten wir ein Seminar, da hieß es, also es ging um Liebe. Es war so Liebe im Film und so Love Filmmaking hieß es. Und dann wurde gesagt, also es war eine Dozierende, die eigentlich Künstlerin ist. Und dann hat sie gesagt, okay, ihr dürft einen Kurzfilm machen über Liebe. Aber es dürfen keine Figuren vorkommen. Es muss alles mit Licht und Schatten passieren und so und Farben und so. Und es muss ganz abstrakt sein und so. Also das war jetzt natürlich das einzige Projekt, wo du wirklich einen Film machen konntest. Wir konnten auch zum Beispiel mal ein Video-Essay machen oder sowas, was ja auch halbwegs die praktische Richtung geht. Gab es da schon mal irgendein Projekt oder war alles Hausarbeit, Essay, was auch immer?
Ja, also tatsächlich, wir haben ein praktisches Semester, glaube ich. Das wäre sogar, glaube ich, jetzt letztes Semester bei mir der Fall gewesen. Aber da musst du dich auch nicht für anmelden. Also ich glaube, man kann entweder Praktikum machen oder halt so einen praktischen Kurs. Mhm. Und dann kann man auch einen Kurzfilm machen, aber das ist dann halt, ich weiß immer nicht, wie die sich das vorstellen. Also die würfeln dann, keine Ahnung, ganz viele Leute zusammen, die halt noch nie irgendwas Praktisches mit Film gemacht haben und dann erwarten von denen, ach ja, einen Film, so innerhalb von einem halben Jahr, das kriegt ihr doch hin, oder? Und dann sind das halt auch Leute, die haben sich auch noch nie davor kennengelernt und alles oder haben sich dann auch, oder haben einfach keinen Bezug zueinander und dann da was Kreatives, so bist dann so, keine Ahnung, zu zehnt in einer Gruppe und sich dann auf ein Projekt zu entscheiden, ja, ich weiß nicht, finde ich immer ein bisschen unrealistisch. Genau, da habe ich mich dann auch rausgehalten, ich hatte das dann nicht gemacht. Ich habe jetzt dieses Semester, habe ich eine Veranstaltung, die heißt Kreatives Medienlabor. Mhm. Das ist theoretisch gesehen auch was Praktisches, aber da bist du halt komplett frei. Also wir haben jetzt uns auch überlegt, wir machen so eine interaktive Webseite, es geht um das Thema Alleine sein und ja, da sind dann ganz viele, ja, wir versuchen mit ganz vielen Medien zusammenzuarbeiten, also wir wollten so ein kleines Hörbuch mäßig machen oder auch einen kleinen Kurzfilm oder ich weiß nicht, mit so Textarbeiten, ja, alles mögliche, aber da ist dann halt auch, wir kriegen kein Material zur Verfügung, so, wir kriegen so ein paar Techniken, wie wir vielleicht kreativ arbeiten können, aber das dann auch so ins kalte Wasser werfen und das kriegt ihr schon alleine hin.
Okay. Wolltest du was sagen?
Ja, ist halt immer so, gerade auch bei unserem Studium, wir haben ja auch Filmwissenschaft mit drin, aber es ist halt Theater, Film und Medienwissenschaft und das ist halt wirklich so eine große Gruppe an Leuten, wo man wirklich nicht davon ausgehen kann, gerade wenn sie halt jetzt ein Seminar über Liebesfilme besuchen, dass sie Lust haben, einen Film zu machen, gerade wenn sie wissenschaftlich arbeiten. Das ist halt, ja, genau, manchmal so ein bisschen kritisch.
Ja, teilweise einfach schlechte Koordination und Kommunikation. Aber was ich noch sagen wollte, genau für solche Sachen, dass man halt sich ein bisschen anlernen kann und sowas, ist ja der offene Kanal, oder?
Ja,
möchtest genau. Du vielleicht ein bisschen darüber sprechen, wie das abläuft und vielleicht, also jetzt nicht direkt Werbung machen, aber also kannst du ruhig.
Erstmal, was der offene Kanal überhaupt ist.
Genau.
Also kann man euch einschalten, wenn ich jetzt Seppe zwischen RTL und Sat.1 und so, und dann ist da OKTV Mainz?
Ja, gute Frage. also erstmal der OK ist ja ein offener Kanal, so ich glaube, den gibt es sehr oft in Rheinland-Pfalz. Ich weiß gar nicht, ob ihr den hier auch in eurer Gegend habt.
Ich glaube Offenbach.
Ja?
Ja?
Ja, stimmt, das kann sein, ja. Nee, also ich habe den eigentlich kennengelernt durch ein Praktikum nach der Schulzeit. Mhm. Und ich hatte den so kennengelernt, das ist ein kleiner Bürgerfernseher. Den kann man, glaube ich, schon lokal empfangen. Ich weiß noch nicht, wie weit das reicht. Mhm. Aber wir streamen auf jeden Fall auch auf YouTube, posten eigentlich dann die meisten Beiträge und ja, Livestream auf der Webseite gibt es auch. Mhm. Und genau, das ist eigentlich so ein Bürgerfernseher, so mitmachen für alle. Also mhm. eigentlich jeder kann kommen, egal welche Altersklasse, egal welcher Wissensstand, kann sich Technik ausleihen, kann eine Einführung bekommen und kann eigentlich drauf loslegen. Also alles machen, was die Kreativität hergibt. Ein Kurzfilm, mhm. Auch ein Podcast zum Beispiel, eine kleine Miniserie oder, keine mhm. Ahnung, das Orchester, das Schulorchester der kleinen Schwester mitbegleiten oder so, oder irgendwas, worüber ich gerade einen Beitrag machen möchte, eine Reportage, Interview. Mhm. Genau, und dann kann man das auch schneiden, da gibt es auch Schnittplätze und die haben auch meistens auch die ganzen, ja, Schnittprogramme, die man so kennt, DaVinci, Premiere. Und dann kann man das da ausstrahlen lassen. Also es kann dann auch im Fernsehen laufen. Mhm. Ist dann die Frage, wer das sieht, aber mhm. Mama und Papa sehen das dann auf jeden Fall.
Ja, ist nicht so auch wirklich, dass du das Material, was du mit dem Equipment vom offenen Kanal machst, das an den Kanal zurückgeben musst, also den Content, den du produzierst? Oder ist es optional?
Also ja, man muss sich dann als Produzentin registrieren lassen und mhm. dann muss halt sowas unterschreiben. Also es sollte schon einmal mindestens im Programm laufen, aber man muss das jetzt auch nicht auf YouTube hochstellen, wenn man mhm. das nicht möchte. Also mhm. einmal muss es laufen, aber es kann dann auch um 3 Uhr morgens sein, wenn man wirklich gar nicht will, dass das gesehen wird, aber ja.
Also gibt es die ganze Zeit Programm, also du könntest einschalten, ja. Livestream, also habt ihr dann aber auch, also ist es einfach nur hintereinander geballert oder habt ihr dann, okay, ab 23 Uhr Sendeschluss und dann kommt da auch, weiß ich nicht, noch im Bernd das Brot. Aber also gibt es da irgendwie so einen Ablauf oder wird der immer, also wird der pro Woche neu konzipiert?
Also ich meine, da wird ständig neuer Content gemacht. Mhm. Ist jetzt, also im offenen Kanal Mainz sieht man jetzt nicht nur die Mainzer Beiträge, sondern da gibt es dann auch aus Kaiserslautern, Neustadt-Weinstraße mhm. gibt es alles. Mhm. Oh Gott, ganz viel neu. Also alles, was ich vielleicht jetzt auch gerade gar nicht so kenne. Aber ja, wenn du um 3 Uhr morgens nicht einschlafen kannst, kannst du sehr gerne einschalten. Mhm. Da gibt es bestimmt irgendwas irgendwie. Reportage über die Weinstraße oder ein Interview auf der Straße, Straßenumfragen, ganz viel.
Mhm. Und das ist auch alles ehrenamtlich, Leute, die da arbeiten, oder gibt es auch Leute, die festangestellt sind mit Gehalt?
Ja, also das ist auch ein großer Ausbildungsplatz, also mhm. ich kann euch leider gar nicht so wirklich Zahlen nennen, aber gibt es auch ganz viele Azubis, FSJlerInnen, mhm. PraktikantInnen, ja, oder aber auch ganz viel ehrenamtlich, also ich glaube, der Verein lebt auch sehr davon.
Also darf ich fragen, ob du Geld bekommst oder?
Nein, leider nicht.
Noch nicht?
Nein, ich würde auch gerne mal mit ein paar Leuten reden. Nein, nee, tatsächlich, ich mache das alles ehrenamtlich, so, mhm. ja, wenn ich gerade Zeit habe für.
Willst du noch? Ja, das alles heißt ja vor allem auch die Moderation von OKTV Movie, das Filmmagazin des offenen Kanal Mainz, wo du quasi immer Filmschaffende sitzen hast und über deren aktuellsten Projekte sprichst und so, auch gerade vor allem regionale Filmschaffende. Ne? Hat das auch, also hat dich das persönlich auch bereichert, da mit den Leuten zu quatschen und oder auch deine Perspektive irgendwie geshaped auf Film?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Also ich fand das voll spannend, dass sie mich da erstmal gefragt haben. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, du kennst dich ja gut mit Filmen aus, dass sie das immer durch mein Studium so gleich denken, finde ich dann immer sehr ehrenwert. Nee, und dann, wir haben schon sehr viele interessante Gäste, zum Beispiel meinen allerersten Gast, den ich hatte, das war Uwe Boll.
Ich weiß nicht,
ob die, ja, wurde ich direkt ins kalte Wasser geworfen. Es war auch eine Erfahrung.
Hast du sie ausgesucht?
Nein, tatsächlich nicht. Ah, okay. Also die, ich glaube, die ersten 3 Gäste, da war ich noch nicht so richtig in der Redaktion mit eingeplant. Mhm. Mittlerweile bin ich da auch in der Redaktion und aber so richtig, glaube ich, die Gäste kann ich auch nicht wirklich entscheiden. Das ist dann so, ha, wir haben die und die Person und hättest du Lust, die zu interviewen? Und ja, dann Uwe Boll war, glaube ich, so die größte Person, die ich interviewt habe da. Der hatte ja dann auch, keine Ahnung, einen Film, der jetzt, glaube ich, auch irgendwo in Karlsruhe auf dem Filmfestival lief oder so, hat er vorgestellt. Mhm. Ich glaube, irgendwas mit Banditos.
Ich bin nicht so ein Uwe Boll-Fan.
Ja, muss man, glaube ich.
Also auch ein bisschen, also keine Ahnung, wessen Idee war das denn, zu sagen, okay, das ist unsere neue, gib dir doch mal Uwe Boll.
Ja, das ist auch, wir laden da, oder wir haben jetzt hauptsächlich Leute eingeladen, die von der Medienförderung Rheinland-Pfalz gestiftet wurden, genau. Und der wurde dann halt gestiftet davon und dann, vielleicht wollten die auch so ein bisschen Publicity oder so, ich weiß nicht. Also es, wie gesagt, das war eine Erfahrung, den kennenzulernen. Mhm. Ich hatte danach auch sehr, sehr coole Gäste. Also wir hatten zum Beispiel auch eines, das war ein Dokumentarfilm, das hat eine Frau gemacht, die hat ihre Oma porträtiert, die an Alzheimer erkrankt ist. Und die haben mit ihr dann eine Reise unternommen in diese ganzen kleinen Dörfer, die sie als Kind, also wo sie als Kind gelebt hat. Mhm. Genau, und dann haben die da so einen Dokumentarfilm drüber gemacht, das war auch sehr interessant. Genau, da hatten wir, glaube ich, den Kameramann als Gast, dann sie als Regisseurin und ich glaube, der Produzent war das. Das war, ich glaube, der heißt Michael, der ist von Nachtschwärmer Film. Das ist, glaube ich, auch so eine Produktionsfirma, ohne jetzt was Falsches sagen zu wollen. Genau, das war auch total interessant, einfach zu sehen, wie auch so ein Dokumentarfilm, wie das von der ersten Idee bis dann halt zum fertigen Film. Also man kann dann auch schon ein paar Filmausschnitte sehen. Oder was hatten wir noch? Also es sind schon öfters dann auch eher so dokumentarisch. Wir hatten zum Beispiel auch so einen Film über Hasloch, irgendwie das kleinste Dorf oder die kleinste Stadt Deutschlands. Auch immer so ein bisschen spezifische Filme. Ja, aber generell einfach die ganzen Leute kennenzulernen, die haben dann auch meistens alle Filmwissenschaften oder zeitbasierte Medien, was auch in Mainz ist, studiert. Und dann siehst du halt, okay, die studieren einfach genau das, was ich jetzt auch mache und stellen jetzt einfach ihren ersten Film vor. Das ist einfach total inspirierend und dann erzählen die auch immer so die Geschichte, wie sie da hingekommen sind oder es geht dann auch ganz viel darum, wie der Filmdreh abgelaufen ist, was waren lustige, keine Ahnung, Ereignisse beim Filmdreh.
Ja.
Ja, das ist immer sehr interessant.
Und weißt du jetzt auch schon, wie die ihre Filme meistens zustande bekommen haben, also was öffentliche Förderung angeht oder haben sie das privat bezahlt? Was würdest du sagen, ist so... waren vor allem Leute da mit öffentlicher Förderung oder eher private?
Ja, ich glaube, das waren ja alles Leute, die von dieser Medienförderung Rheinland-Pfalz, Film- und Medienförderung, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das eine öffentliche oder private Förderung ist.
Oder vielleicht, also kann ja auch gemischt sein.
Ja,
also,
genau. Die hatten jetzt auch den Film, vielleicht habt ihr von dem gehört, Ein Mann seiner Klasse. Das ist eine Romanverfilmung von dem gleichnamigen Buch von Christian Baron. Mhm. Genau, der lief jetzt, glaube ich, auch in Zusammenarbeit mit dem ZDF. Mhm. Genau, den hatten die auch gefördert. Das war dann eigentlich auch geplant, dass da ein Interview stattfindet. Das ist dann doch leider nicht passiert. Genau, also da sind kleinere Filmprojekte. Wir hatten auch mal ein Stop-Motion-Animationsfilm, Raya heißt der. Und ich glaube, der wurde jetzt auch bei ganz vielen Filmfestivals gezeigt. Das ist auch sehr gut angekommen. War, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Ja, oder dann, wie gesagt, so kleinere Dokus über die Stadt Hasloch. Also alles bunt gemischt. Und ich glaube, die werden dann alle gefördert von der Einförderung da.
Okay. Übrigens auch noch ganz kurz vor 5 Minuten, also als wir über Uwe Boll gesprochen haben, das ist ein, also falls man den nicht kennt, wie beschreibt man ihn am besten?
Er ist halt ein deutscher Regisseur, der auch große Filme, er hat auch mit Til Schweiger zusammengearbeitet, Far Cry und so, solche Sachen, und er hat nicht den besten Ruf, was seine Filme angeht. Du musst dich gar nicht dazu äußern, wenn du jetzt schon persönlich mit ihm gesprochen hast, aber er halt auch, was seine großen Filme angeht, und er hat kürzlich auch Filme gemacht, zum Beispiel über das Attentat in Hanau, was sehr problematisch ist, weil also gerade auch die Angehörigen der Opfer des Attentats sich sehr kritisch dem gegenüber geäußert haben und ihnen das einfach überhaupt nicht juckt.
Ja.
So, ich habe gerade gesehen, ich habe gerade die YouTube-Playlist offen und vor 2 Wochen habt ihr ein Video hochgeladen mit OKTV-Movie mit Roman Polanski und ich dachte so, was?
Nicht der Roman Polanski.
Ja, genau, es ist nicht der Roman. Hier steht, zu Gast haben wir Roman Polanski, ein Mitglied bei dem Filmwettbewerb 55 Films. Und das fand ich lustig, dass eine Person einfach Roman Polanski heißt. Vor allem, hier unten steht halt People Mentioned und dann steht hier halt auch Roman Polanski mit seinem Bild. Aber es ist halt einfach nicht der Roman Polanski. Das ist schon crazy. Ja. Aber es ist auch kein Clickbait. Ich meine, der Mann heißt halt
so. Das stimmt, ja. Das ist ein echter Name und das wäre aber auch cool gewesen, wenn das der andere Roman Polanski gewesen wäre. Aber dieser Roman Polanski war auch eine ganz tolle Person.
Aber ist nicht der Roman Polanski, hat der nicht...
Der hat auch irgendeine Scheiße gebaut.
Ja, hat der nicht Minderjährige vergewaltigt?
Ja.
oder nicht was?
Das ja, irgendwie, das ist irgendwie sowas in die Richtung. Ganz dass umstritten.
Dass da diese Petition auch gab von vielen Filmschaffenden, für irgendwie, oh nein, ihr müsst den freilassen und sowas. Ach, ich weiß es auch nicht.
Ja. Naja.
War das der mit Sharon Tate?
Oh Gott.
Also Roman Polanski war als Figur kurz zu sehen in Once Upon a Time in Hollywood.
Ja, der war doch mit Sharon Tate zusammen.
Das weiß ich nicht.
Sein. Dachte ich.
War das sein Kind, als sie da noch schwanger war?
Ich glaube, das weiß man nicht.
Oh oh.
Ich glaube, das ist offen, aber ich habe auch gar keine Ahnung.
Ja gut, dann vielleicht auch nicht als Interviewgast beim OK.
Nee, vielleicht doch nicht. Ja.
Während der Dreharbeiten zu Tanz der Vampire wurden er und die Schauspielerin Sharon Tate, die im Film eine Rolle gespielt hatte, ein Paar. Die beiden heirateten am 20. Januar 1968 in London. Und sie wurde im August 1969 von der Manson-Familie ermordet. Also, naja. Anyways. genau, hier ging es um 55 Films und du hast auch mal mit Films mit dem Festival des Deutschen Kino oder nee, warst du das schon? Ihr habt unterschiedliche Moderatorinnen, ModeratorInnen gehabt, ne? Genau, aber die, genau, die, das Festival des Deutschen Kinos habt ihr auch mal zu Gast gehabt bei OK Movie. Ist es OK Movie oder OK TV Movie?
OK TV Movie, okay. Ja. Ist aber auch ein bisschen umstritten bei uns.
Das ist der Titel?
Ja, weil ich glaube, es wurde ständig mit OK Movie anmoderiert. Aha. Und dann irgendwann ab der dritten Folge wurde mir gesagt, ah, übrigens, wir sind OK TV Movie.
Okay.
Müsst du bitte ab jetzt speziell darauf achten.
Ich dachte wegen OK.ru.
Kennst das du? Ist also eine russische Facebook, also quasi eine russische Facebook-Konto. Ja, das ist eine Social-Networking-Seite.
Achso, Facebook, ich dachte, du meinst gerade ein Facebook-Profil, aber ja.
Nein.
Es ist, also eigentlich ist es ja nur eine Streaming-Plattform, ohne dass Leute dafür Geld bekommen.
Ja.
Also kostenlos.
Also es ist halt eine Raubkopie, also die Leute benutzen es zur Raubkopie und die wird halt nicht gut genug gefiltert. Aber ist ja auch egal. Ja. Das, genau, aber worauf ich nochmal eingehen wollte, war die Werkstattierung Filmszene, wo du ja quasi in der Jury saßt. Wie ist es dazu gekommen? Also wurdest du angefragt oder hast du gesagt, hey, ich wäre gern in der Jury dabei oder wie war das?
Ja, das ist auch immer witzig. Also mir fliegen auch solche Sachen einfach immer zu. Ich weiß auch nicht, was ich mal getan habe, dass ich immer so viel Glück habe. Weil das war tatsächlich auch wieder durch den offenen Kanal. Ich glaube, bei der Jury sitzt immer eine Person, die halt repräsentativ für den offenen Kanal ist oder so. Und ich war mal wieder beim offenen Kanal, so wie, ja, wöchentlich. Und war da auch für einen Film, also um einen Film zu schneiden. Und wurde am Schnittplatz wurde dann geklopft, so, hey, Lilith, hättest du Lust, in der Jury zu sitzen? Das ist so in 2 Wochen, du musst dir so 350 Filme anschauen. Hättest du da Lust drauf? Und dann war ich so, ja, klar, bestimmt, warum nicht? Und ja, so ist es dazu gekommen. Das war sehr spontan und ja.
Und aber hast du dich da drin auch wohlgefühlt oder da drin auch gesehen in der Rolle als Jurorin und wie war es? Also warst du überrascht von der Qualität der Filme, die du gesehen hast? Oder?
Ja, also tatsächlich war ich da auch am Anfang, wie kommt ihr immer auf mich? Also weil ich das, also ich studiere wirklich nur Filmwissenschaft und ich fühle mich dadurch dann nicht qualifiziert, jetzt so viele Filme zu schauen, die auch zu bewerten. Nee, und tatsächlich, also die Werkstatt ist ja auch ein sehr junges Filmfestival, also da waren auch sehr viele Filme von so sehr jungen Leuten, also dann auch viele Schulklassen, das war auch immer sehr süß. Oder dann auch, keine Ahnung, eine 8-Jährige, die was mit der Mama gedreht hat und alles. Süß. Ja, aber dann waren dann halt auch andere Filme von, keine Ahnung, großen Filmunis aus München oder Köln. Und dann ist das auch schwierig, das dann zu differenzieren und dann zu sagen, okay, der Film hat jetzt die Qualität und der Film das und das.
Ja.
Ja, also es war total spannend. Und am Anfang dachte ich auch so, oh, ich bin da gar nicht für qualifiziert. Und du wächst aber dann irgendwann so in die Rolle rein und das ist auch total cool gewesen. Also ich bin jetzt tatsächlich auch wieder in der Jury. Freue ich mich auch sehr drauf. Also das hat beim ersten Mal so viel Spaß gemacht. Das war so anstrengend, aber es war auch eine richtig geile Erfahrung. Und ja.
Ich muss immer an das Meme denken, wo du gerade erzählt hast, von wegen, ja, dann hast du halt ein Projekt von Kindern unter 10 Jahren und dann halt irgendwas von Filmunis und die sind im selben Wettbewerb oder so. Ich musste an diesen, kennst du dieses Meme, wo gesagt wurde, es gab einen Malwettbewerb von einem, also von Hunden. Also nicht die Hunde haben das gemalt, sondern du musstest einen Hund malen und dann gab es halt so ein Kind, das hat einfach so eine richtig geile Form gemalt von so einem Hund, aber halt so richtig kinderhaft halt und in der Mitte einfach so das Gesicht und so. Also es war wirklich ein richtig lustiges Bild und das hat einfach den ersten Platz gewonnen. Und der zweite Platz war dann halt so ein richtig krass realistisches Bild von so einem Hund, also gemalt auch. Und da muss ich gerade dran denken, dass sich so Leute von der Filmuni dann so daneben stellen und sagst, okay, aber das andere gefällt mir viel lieber, weil es halt ein bisschen süßer ist.
Ja.
Also machst du das dann von persönlichen Werten ab oder wie gehst du überhaupt rational ran oder sagst du irgendwie vom Gefühl her, gefällt mir das eine wie besser?
Mhm.
Oder wie hast du das bislang gemacht? Oder sagst du, okay, ich muss sehr fair sein, die haben mehr Erfahrung und so.
Ja, nee, tatsächlich, also wir sichten das auch getrennt. Also wir sagen dann, okay, wir machen jetzt so einen Kinderblock und das wird dann auch, glaube ich, auch getrennt gezeigt auf dem Festival, soweit ich weiß. Nee, das war aber auch tatsächlich sehr lustig, weil du schaust ja wirklich für so 2 Stunden nur Kinderfilme an und dann schaust du wieder so einen sehr gut produzierten Film und du merkst dann so, oh, irgendwie von der Storyline fand ich den Kinderfilm gerade tatsächlich besser. Also du merkst dann auch, das ist komplett absurd, was sich Kinder so für Geschichten ausdenken, aber es ist so spannend und es macht so Spaß, ihn dann zu schauen. Und dann schaust du so einen technisch genial produzierten Unifilm und denkst so, ja, der sieht voll schön aus, aber von der Story, das packt mich jetzt nicht. Also der holt mich jetzt nicht so ab. Oder ist dann halt auch sehr, ja, also man, die wollen halt zeigen, oh, ich habe eine sehr coole Kamera, mit der ich umgehen kann. Aber ja, also man kann das so eigentlich gar nicht vergleichen. Aber es ist dann schon manchmal lustig, dass dann so nicht so gut produzierte Filme einen ein bisschen mehr interessieren als dann so sehr, sehr gut produzierte Filme.
Also würdest du sagen, die sind kreativer?
Ja, total. Also, also das macht natürlich dann auch komplett gar nicht Sinn. Dann ist das irgend so eine Maus, die auf den Käseplaneten fliegt und alles so. Und dann kommt die zurück und dann denkst du, oh, interessant, wie bist du auf die Idee gekommen? aber nee, es macht Spaß zu schauen.
Also, ja, ja, man muss sich in dem Wahnsinn irgendwie verlieren.
Ja, total.
Weil Kinder, ich finde es immer so interessant, Kinder haben ja auch immer so ganz spezielle Szenarien, die sie so spielen mit anderen Kindern. Ja. Ich hatte das zum Beispiel mal mitbekommen mit meiner kleinen Schwester, dass eine Freundin von ihr irgendwie da war, als sie noch so im Kindergartenalter waren. Und meinte sie, okay, wir sind jetzt Schwestern. Also meinte die Freundin von meiner kleinen Schwester so, wir sind jetzt Schwestern und unsere Eltern sind bei einem Autounfall gestorben und jetzt weinen wir. Ich bin so neben der Tür dazu, wie so, interessant. Also, auf welche Ideen man da so kommt, aber ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es spannender ist. Also würdest du sagen, du guckst dir seitdem lieber Kinderfilme an, also von Kindern selbst, als jetzt eben diese fast schon Studioproduktion von Unis?
Ja, also nicht nur. Also ich fand das halt einfach nur interessant, weil ich auch glaube, Kinder, die kennen einfach nicht diese Regeln. Die wissen jetzt ich darf das gar nicht machen oder das ist komisch oder das macht jetzt keinen Sinn. Diesen Gedankengang haben die gar nicht. Und das finde ich so interessant, weil dadurch passieren dann so tolle Projekte. Und ich glaube, wenn du älter bist oder dann halt dich auch so ein bisschen mit Filmen befasst, du denkst dann so, oh, das ist kritisch und das darfst du ja auch, kann man jetzt auch nicht, sollte man nicht so porträtieren und alles. Und du, ich glaube, du zerdenkst dir dann auch manchmal den Film oder die Idee und traust dich dann, glaube ich, auch ganz viele Sachen gar nicht zu machen. Und das ist bei Kindern einfach nicht so.
Kein Filter.
Ja.
Also könnten sie einfach einen Propagandafilm machen und du denkst dir auch. Also ich würde es nicht machen, aber ne, Kinder. Okay.
Ja, wir haben in unserer Jugend dreimal bei Filmwettbewerben, Nachwuchsfilmwettbewerben mitgemacht und haben da dann halt auf den Verleihungen auch immer die Filme der Kinder gesehen. Und da ist mir halt auch immer wieder aufgefallen, dieses losgelöste, kreative Denken, das finde ich so spannend. Und deswegen finde ich auch Filmpädagogik insgesamt sehr spannend. Da hatten wir auch mit Philipp drüber gesprochen, Philipp Aubel von der vom BDF. Genau, wie interessant das ist, halt mit Kindern darüber zu reden und was die für Ideen haben, wenn sie eine Kamera in der Hand haben und so. Halt auch auch so ein bisschen freigedacht von vielen anderen Filmen. Also wenn du halt 20 Filme in deinem Leben gesehen hast, hast du einen ganz anderen Blick auf Filme, als wenn du 2000 Filme in deinem Leben gesehen hast. Das finde ich super spannend, irgendwie so zu exploren. Ich habe halt auch das Gefühl, dass das noch echte, also richtig echte Kreativität ist, die Kinder haben.
Also unschuldig und befreit und ehrlich. Extrem ehrlich.
Oh, das stimmt, ja.
Wir haben mal eine Film-AG gemacht an der Grundschule.
Also wir waren diejenigen, die AG geleitet haben.
Wir waren in der 10. Klasse oder so, oder 11. Klasse. 11. Und durften dann noch diese Film-AG machen mit halt Grundschulkindern, 3., 4. Klasse. Und da, eine der ersten Sachen, die wir denen erklärt haben, ist, also wir haben so ein bisschen über Filmgeschichte gesprochen, das war so ein bisschen richtig unnötig, weil 3. und 4. Klasse, also wir haben ihnen halt erklärt, was Film ist. Ne? Also eigentlich, dass Bilder hintereinander eigentlich direkt einen Film ergeben, wie bei einem Daumenkino und so. Aber da, irgendwann haben wir dann auch gesagt, wenn man einen Film machen möchte, muss man sich erstmal bewusst sein, was der Film sagen will. Also irgendwie eine Moral. Und dann haben wir die gefragt, was denkt ihr zum Beispiel, was Shrek sagen will? Wisst ihr noch, wie Shrek endet? Das war teilweise auch total krass. Weil wir haben gefragt, wie Shrek endet, ob die das noch im Kopf haben. Und die meinten, ja, die schöne Prinzessin Fiona entscheidet sich dazu, ein Ogre zu bleiben und so. Und dann so, ja, und was könnte das bedeuten? Und der eine, mein Favorite war das damals, das darf man ja gar nicht sagen, aber Moritz hieß da, Shoutout an der Stelle. Der hat gesagt, vielleicht das wahre Schönheit von innen kommt. So. Und er hat halt richtig genailed einfach. Und heute denke ich, ich weiß gar nicht, ob ich es so machen würde, wenn ich den Kindern erkläre, so und so machen wir einen Film. Das heißt, ihr müsst erstmal wissen, was ihr sagen wollt. Und dann haben wir halt mit denen angefangen, ein Drehbuch zu schreiben über Mobbing.
Ja, aber es war deren Idee.
Das ist immer so, oder?
Ja, genau.
Ich glaube, das ist immer so dieses Schulprojekt, ey, wie viele Kurzfilme ich aus Schulklassen schon gesehen habe über Mobbing. Und es geht halt immer gleich, es ist halt irgendeine Mobbing-Situation und dann ganz am Ende so, Mobbing ist aber schlecht. Ja, aber das habt ihr jetzt durch ein Negativbeispiel halt einfach gezeigt. Und ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie dann auch nichts Neues.
Ja, stimmt, aber wir dachten uns auch so, also leider durch Corona ist es halt frühzeitig zum Ende gekommen, diese AG, aber unsere Idee war es auf jeden Fall, mit denen erstmal einen Film zu machen. Und wenn man die halt erstmal sagt, okay, wir helfen euch dabei, aber wenn ihr, also wir geben euch so ein bisschen den Rahmen dafür, was man auch natürlich anders machen könnte. Wir können auch sagen, macht einfach erstmal, was ihr wollt. So habe ich angefangen, Filme zu machen mit meiner Digitalkamera mit 6 Jahren, was auch richtig lustig ist und Spaß gemacht hat. Aber die haben wir so ein bisschen an die Hand nehmen wollen dafür. Und deswegen, wenn sie erstmal einen Film gemacht haben, dann kann man sagen, okay, ich möchte den nächsten Film anders machen und so. Und ich glaube, das ist immer so eine Entwicklung. Ich glaube, man muss vielleicht nicht unbedingt, aber es hilft auf jeden Fall, wenn man erstmal was geschafft hat und dann macht man weiter und dann macht man was Neues, weil man dann auch einfach reflektieren kann, okay, das habe ich beim ersten Mal gemacht, das möchte ich anders machen. Und deswegen, glaube ich, wollten wir erstmal, dass sie sagen, okay, macht erstmal einen Film. Und Mobbing ist natürlich so das naheliegendste Thema. Aber dann kommt man halt auch, wenn man das abgearbeitet hat im Kopf, dann weiß man, okay, jetzt ist Platz für Neues da. Und deswegen, unsere ersten Kurzfilme waren ja dann auch jetzt nicht so, da ging es noch nicht um, weiß nicht, staatstragende Themen, also jetzt immer noch nicht, aber man hat einen anderen Blickwinkel darauf, finde ich schon. Ja, deswegen, Filmförderung, Kinder, schenkt, also an alle Eltern, die da zuhören, schenkt euren Kindern Kameras. Ja. Obwohl auf jedem Handy hat mittlerweile
eine Kamera. Ja, aber bitte schenkt ihnen eine Kamera, die kein Handy ist.
Ja.
Eben.
Oder so eine kleine Digitalkamera, die man auch mal in die Ecke schmeißen kann und dann ist sie immer noch nicht kaputt.
Oder eine Analogkamera.
Ja, gut. Ja,
das ist sie kaputt.
Aber so eine Kamera, die auch unter Wasser hält. Das wäre cool. Da
kannst du
auch.
GoPro oder ja.
Ja.
An alle Eltern, schenkt all euren Kindern eine GoPro.
Ja. Jetzt. Ja, jetzt ist ja Weihnachten. Bald.
Genau.
Genau, ne? Ja. Und mit dem Code, nein.
Und wenn ihr Filmfritzen 28 eingibt, dann kriegt ihr Rabatt von
15. 28% auch so. Das ist eine ganz komisch spezifische Zahl. Also.
Ja. Genau, ich finde es cool, dass wir da alle einer Meinung sind. Aber eine Frage haben wir dir noch nicht gestellt.
Ach ja, stimmt.
Aber die Frage musst du auch nicht beantworten, aber wir haben davor ja im Vorgespräch drüber gesprochen. Die Frage, die wir allen Podcast-Gästen stellen, außer wir vergessen sie, RIP an die zwei Personen, die wir sie nicht gestellt haben. Wenn du einen Film machen könntest, was du auch machen möchtest, schätze ich mal, aber losgelöst von jeglichen gesellschaftlichen Zwängen, also abgesehen davon, du willst jetzt irgendwas sehr, sehr Problematisches erzählen, dann vielleicht eine bessere Antwort für dich, aber davon gehe ich jetzt einfach nicht aus. Losgelöst von allen gesellschaftlichen Zwängen, aber auch von allen materiellen Zwängen und allen weltlichen Zwängen. Das heißt, wenn du einen Film machen könntest mit, also, nee, ich meine eigentlich auch noch so Leute, die du einen Film haben möchtest, die eigentlich schon tot sind, zum Beispiel. Und die könntest du zum Leben wieder wecken und halt das Alter bestimmen, wie alt die sein sollen und sowas. Wenn du jegliche Möglichkeiten hättest, was für einen Film denkst du, würdest du machen?
Also erstmal, es klingt alles sehr philosophisch und ich bin froh, dass mein Studium mich darauf vorbereitet hat. nee, tatsächlich, ich habe drüber nachgedacht und wir hatten tatsächlich letztens in der Uni viel so über Dokumentarfilm oder halt auch über Trintin Minha, die ja auch sich viel mit Dokumentar befasst hat und viel darüber geschrieben hat. Und die hat sowas gesagt wie, es gibt keinen Dokumentarfilm oder es gibt eigentlich nicht so diesen wirklich vollkommenen, hundertprozentigen, authentischen Film. Und das regt mich total auf, weil ich dann, da kriege ich so ein Zwangsgefühl, wo ich denke, aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben und ich will wirklich einfach so einen 100% authentischen Film. Aber das ist ja so dieses, sobald du eine Kamera aufstellst, keine Ahnung, da ist dann so ein Rahmen und da kommst du dann auch nicht mehr raus und alles ist ja irgendwie inszeniert und ja, egal ob man sich der Kamera bewusst ist oder nicht und weil du meintest, losgelöst von allem Weltlichen oder allem Sonstigen, das wäre glaube ich so meine Sache, weil ich bin ein ganz großer Fan von solchen sehr, sehr, sehr authentischen Filmen oder so Filme, die sich auch nicht anfühlen wie Filme, wo man auch so denkt, wow, okay, wie habt ihr gerade in meinen Kopf geschaut? das wäre glaube ich so ein großer Traum von mir, wie auch immer das möglich wäre. Genau, und sonst hatte ich auch noch überlegt, einfach mal eine gute Buchverfilmung. Ah, ja. Weil ich lese auch einfach sehr gerne, aber ich sehe selten gute Buchverfilmungen.
Hast du ein Beispiel für eine, findest also in deinen Augen gelungene Buchverfilmung?
Ja, tatsächlich, mein Lieblingsfilm ist The Perks of Being a Wallflower. Mhm. Und das ist ja dann auch, also der Autor von dem Buch ist ja dann auch gleichzeitig der Regisseur gewesen. Ah, okay. Also der hat dann auch den Film gemacht und ich finde, genauso sollte es sein. Also ich finde, alle Personen, die ein Buch geschrieben haben und sie möchten das verfilmt haben, sollen das bitte auch alle selbst machen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich ein Buch oder dem nahe kommt, dem gerecht wird, was das Buch dann, was das Buch zeigt. Und ich liebe das Buch sehr. Also ich glaube, das heißt im Englischen auch The Perks of Being a Wallflower. Genau, ich habe es damals auf Deutsch gelesen. Und aber ich liebe den Film genauso. Und ich finde, der Film zeigt genau das, was ich im Buch gefühlt und gelesen habe. Und ja, das fand ich ganz toll.
Wie hieß denn der Roman auf Deutsch?
Vielleicht lieber morgen.
Nee, so hieß es der Film auf Deutsch, stimmt, was ich auch ganz schlimm finde.
Genau.
Oh Gott, Moment. Das ist jetzt so peinlich, weil es halt auch wirklich mein Lieblingsbuch ist. Aber ich hatte schon so lange nicht mehr auf Deutsch.
Oder? Hier steht tatsächlich, also ich habe es auch gerade offen.
Es hat den längsten Titel übrigens. Also wenn du alles vorlesen möchtest, gerne.
Also hier steht, genau, dieser Artikel behandelt den Roman. Also ich bin auf der Seite vom Roman von Steven Sposky?
Okay. Schau mich nicht fragend an.
Originaltitel The Perks of Being a Wallflower und hier steht tatsächlich auch Vielleicht lieber morgen oder auch Das also ist mein Leben.
Ja, aber der Titel ist noch länger, Moment.
Echt?
Vielleicht ist morgen doch lieber mein Leben. Irgendwie ist vielleicht so eine Mischung.
Vielleicht morgen lieber Wallflower.
Moment, sobald ich es habe.
Die Vorteile, ein Mauerblümchen zu sein.
Ich glaube, okay, ich muss jetzt leider aus dem Kopf, weil... Das also ist mein Leben und ich will, dass du weißt, ich bin glücklich und traurig zugleich und ich versuche noch immer herauszufinden, wie das eigentlich sein kann. Ach, krass. Das ist der ganze Titel und der ist viel zu lang, aber trotzdem wunderschön.
Ja. Ich finde es immer spannend, ich finde es gewagt, so einen Titel so zu machen, aber ich denke immer wieder, das ist nicht so praktisch, wenn man Leuten sowas empfehlen will. Ich habe letztens einen Film gesehen, der heißt... Siehst du? Nee, aber es ist französischer, Vampir, französischer Film über ein Vampirmädchen. Der heißt auf Englisch, Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person. Und das sind so viele Wörter. Auf Deutsch heißt der Feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer. Und auf im Original Vampir Humanist cherche suicidaire consentant. Und das ist so.
Wir entschuldigen uns bei allen französischen Zuhörern.
Ja, und da weißt du die ganze Zeit, ja, irgendwie Vampir, sensible Vampirmädchen, weißt du halt, das sind so viele Worte. Mhm. Aber ich finde eigentlich noch eine bessere Frage ist, hättest du denn einen Roman im Kopf, wo du sagen würdest, oh, der braucht einen Film und den hättest du gerne gut? Also der noch keinen hat?
Ja. Also auch eines meiner Lieblingsbücher ist Just Kids von Patti Smith. Mhm. Und ich bin generell ein sehr großer Fan von Patti Smith. Und ich glaube, sie ist aber hauptsächlich, sie ist generell Künstlerin, aber halt auch, sie schreibt sehr viele Gedichte, auch sehr viele Bücher. Aber ich glaube, sie ist vor allem auch Sängerin. Mhm. Und ich glaube, sie ist auch dafür bekannt, dass sie sehr viel so Gedichte mit Liedern verbindet. Genau, und das Buch Just Kids habe ich total geliebt. Und ich dachte dann auch, weil ich halt auch Filme liebe, würde ich mir halt auch sehr gerne wünschen, dass davon ein Film existiert. Aber ich glaube, die einzige Person, die es wirklich machen könnte, wäre Patti Smith. Also ich weiß nicht, für alle Leute, die das Buch kennen oder die Person kennen, ich glaube, sie hat ja auch so eine ganz, ganz eigene Art, Kunst zu machen. Und ich würde es hassen, wenn das irgendeine andere Person wäre, außer Patti Smith.
Wärst du gerne Regieassistenz oder so bei dem Projekt?
Ich wäre einfach generell dabei.
Ach so, okay. Also,
als stille Zuschauerin einfach die Präsenz von der Person aufsaugen.
Weil es gibt auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt an irgendwelche Kindheits-Franchises denke, die ich geliebt habe, hat man ja manchmal so ein bisschen die Erfurt, ich möchte das eigentlich so bewahren. Ich möchte so diese Magie bewahren und das nicht dekonstruieren. Ich glaube, mittlerweile würde ich das auch nicht mehr so sagen, aber ich glaube, es gab eine Zeit, wo ich sagte, nee, ich würde es mir auch nicht anmaßen, dass ich jemals die Möglichkeit dazu hätte, einen Star-Wars-Film oder einen Indiana-Jones-Film zu machen oder sowas, aber ich glaube, ich würde da heutzutage anders drüber denken. Was also sagst du, das nimmt ein bisschen was von der Magie weg oder gibt es dir sogar was?
Nee, also tatsächlich war ich auch sehr lange so die starke Meinung, dass einfach Film und Buch muss man dann einfach trennen. Mhm. Und ich würde dann auch immer sagen, der Film ist dann halt einfach auch ein anderes Medium und das kann man dann auch nicht so rüberbringen wie das Buch. Aber ich denke auch immer, wenn einfach der Film genau Seite für Seite das Buch darstellen würde, dann wäre das ja, dann wäre das vielleicht schon mal besser als einfach nur so, ach, ich greife mir jetzt hier so ein paar Motive raus und aber die Grundstory an sich auch vielleicht ein bisschen hier verändern und da. Und ich bin eigentlich fast nie so richtig zufrieden mit Buchverfilmungen. Und ich denke dann auch immer, ach, jetzt hat mir das Buch, jetzt gefällt mir das Buch auch irgendwie nicht mehr so. Oder ich bin dann auch einfach manchmal auch so ein bisschen, das hat mir so jetzt den Zauber genommen und dann bin ich sauer. Und deswegen schaue ich auch eigentlich fast gar keine Buchverfilmungen mehr.
Auch wenn du den Roman davor nicht gelesen hast, oder?
Ja, ich bin auch, ich weiß auch immer nicht, was besser ist. Zuerst das Buch lesen oder zuerst den Film. Ich bin da immer, ich weiß es nicht.
Das war auch gerade so mein Gedanke. Weil wenn man das Buch zuerst liest, dann hat man wahrscheinlich also halt die purere Erfahrung vorher. Aber dann kann man den Film halt nicht mehr auf diese Art und Weise gucken, wie man es ohne das Buch geguckt hätte. Und wenn du den Film vorher guckst, dann kannst du halt am Ende das Buch lesen und immer noch sagen, das Buch ist besser. Aber weißt ja trotzdem, wie die Story läuft und sowas. Und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen schwierig.
Ich finde sogar, ich mag das tatsächlich, wenn Filme etwas versuchen zu erzählen, anhand vom Buch oder von der Vorlage, je nachdem, was es ist, etwas zu erzählen, was du halt durch Film erzählen kannst, was du durch das Buch nicht machen kannst. Also, dass du das Medium tatsächlich ausschöpfst in dem Maße, wie es ein Buch nicht könnte. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel an die Comicreihe von The Boys denke, das ist ein sehr, sehr populäres Beispiel, da gibt es halt auch eine Fangemeinde dahinter, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ja gut, ist eigentlich nicht so meins. Und wenn man das vergleicht mit der Fernsehserie, das sind Welten. Das sind wirklich Welten. Also hast du da mal reingeschaut? Oder?
Nee, tatsächlich nicht.
In beides nicht, Serie auch nicht.
Es tut mir leid.
Also es ist kein Problem. Ich finde die Serie, ich finde es sehr, sehr interessant immer, wenn sehr gute Kapitalismuskritik von kapitalistischen Unternehmen gemacht wird. Also ich muss mir mal ein Video anschauen auf YouTube, das schon lange in meiner später Ansehen-Playlist. Hollywood's Fake War on Capitalism. Ich glaube, da geht es genau darum. Aber es ist tatsächlich extrem gut. Also auch gut, also ich finde, The Boys hat das tatsächlich als Mainstream-Serie extrem gut gemacht, weil es halt auch eben eigentlich eine extrem antikapitalistische Serie ist, vom Thema her. Und wenn man das mit den Comics vergleicht, die Comics sind eigentlich nur, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeinem Podcast oder sowas gesagt hätte, aber eigentlich sind die Comics vor allem auf Gore ausgelegt. Von wegen, schaut her, Superhelden, voll cool, nee, doch nicht. Die sind eigentlich alle scheiße. So, zum Beispiel der hier, das ist, es sind meistens sehr, sehr böse Menschen einfach. Zum Beispiel, das ist ein Vergewaltiger und so, aber es ist meistens nur eine Punchline. Von wegen, okay, schaut euch an, den kennt ihr doch aus den Comics. Also das ist zum Beispiel eine Aquaman-Parodie, aber eigentlich ist der scheiße, so privat und so weiter. Und in der Serie hat es aber immer einen Grund. Also nicht von wegen einen Grund, warum, also eine tragic Backstory immer, sondern im Gegenteil, es wird einfach erklärt, wie, welche Züge es alles annehmen kann, aber bezogen auf gesellschaftliche Strömungen. Und das verurteilt es gleichzeitig. Und das finde ich halt wirklich viel besser, als wenn es einfach nur dieser Schockcharakter ist, von wegen, ach übrigens, zack, der ist scheiße. So. Und was ich damit sagen wollte, war nur, ich mag es, wenn halt eine Serie etwas oder ein anderes Medium etwas adaptiert und dadurch halt was Eigenes zu dem Thema hinzufügt, ohne etwas versuchen zu reproduzieren, was nicht möglich ist. Weil ein Buch zum Beispiel halt viel mehr Fantasie dir geben kann und du dich in der Welt verlierst. Weil das halt einfach ein Buch ist. Das ist einfach so das Charakteristika von dem Medium. Aber dafür kann ein Film was ganz anderes erzählen. Und zum Beispiel mit Musik arbeiten, was ein Buch zum Beispiel gar nicht kann. Deswegen meine ich, mag ich Adaptionen, die sich was trauen, was Neues zu erzählen anhand von dem Fundament.
Ja, das stimmt voll. Nee, deswegen sage ich ja auch, muss man das auch voll trennen.
Yeah.
Und ja, vielleicht kommt dann was Neues, Tolles voll raus. Aber ja, habe ich leider noch nicht so viel gesehen.
Ja, aber es gibt auch gute Buchverfilmungen, die sich sehr ans Buch halten, glaube ich.
Ja.
Ich kenne nur keine.
Also, irgendwo, bestimmt.
Ja, safe. Also mir fällt gerade nichts ein, aber ich glaube Blade Runner, die ursprüngliche Buchversion, ist auch komplett anders nochmal. Also ich bin mir nicht sicher. Aber ich mag den Film.
Ja, ich glaube, bei ganz vielen Filmen weiß man auch gar nicht, dass das eigentlich ein Buch war ursprünglich.
Ja.
Was, das war ein Buch?
Stirb langsam ist mein Lieblingsbeispiel. Stirb langsam ist basiert auf einem Buch und das finde ich total crazy, weil das für mich ein richtiger Film ist. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, mir das durchzulesen, was da passiert. Deswegen, aber das ist ja, genau. Ich würde sagen,
ja,
Wir gehen weiter, oder?
Ich würde noch kurz vielleicht noch abschließend nochmal zum offenen Kanal noch kurz eine Frage, um halt, wenn du, also möchtest du es anderen, also das ist natürlich doof, auch zu fragen, würdest du deinen Arbeitgeber weiterempfehlen? Und so. Aber wenn du sagst, also willst du vielleicht nochmal am Ende so ein Plädoyer halten, von wegen, keine Ahnung, ihr habt Lust, irgendwas zu machen, trau dich nicht ganz dazu, komm zu uns oder sowas, wie oft die Woche wäre das und so, wie läuft das ab, wie oft bist du zum Beispiel da in der Woche?
Ja, also ich habe das Glück, dass Teile von meinem Studium auch im Medienhaus stattfinden, wo auch der offene Kanal ihren Sitz hat. Genau, deswegen bin ich tatsächlich sehr oft da und werde dann auch einfach oft dann angesprochen von denen und sagen, ah ja, hattest du da und da noch Lust? Und dann werde ich mit Aufgaben überflutet. Nee, aber ich finde das eigentlich voll spannend, dass einfach so viele gar nicht wissen, dass es diesen offenen Kanal gibt. Also auch ganz viel von meinen KommilitonInnen, die denken immer, ey, du machst immer so viel Praktisches. Wo machst du das denn? Wie kommst du denn dazu? Ich denke mir so, Leute, ein Saal weiter, da ist ein ganzer Raum voll mit Technik und ihr könnt da hingehen. Das ist theoretisch gesehen kostenlos. Und ihr werdet da eingeführt. Das sind alles Möglichkeiten und ich glaube, das wissen ganz viele Leute gar nicht. Und das ist dann total schade, dass man dann einfach aus Unwissenheit solche Möglichkeiten nicht nutzen kann. Genau deswegen würde ich einfach allen Leuten, die so in der Nähe sind oder einfach mal gucken, wo gibt es bei mir irgendwie offene Kanäle. Da kann man eigentlich immer ganz tolle Technik ausleihen. Da gibt es eigentlich auch immer ganz tolle Leute, die dir dann auch helfen können und ja, das einfach ein bisschen mehr nutzen. So, ich glaube, es gibt ganz viele Angebote, die man einfach nicht kennt.
Ja. Okay, gut. Ja, dankeschön.
Danke.
Dann wollen wir jetzt zu unserem nächsten Segment kommen.
Das ist irgendwie ganz holprig gerade die Überleitung, oder? Ich weiß nicht, häufig sind wir da ein bisschen besser bei, aber na egal. Wir hören mal rein in die
Film-News. Nolans neuer Film wächst. Im Verlauf der letzten Wochen mehrten sich die Neuigkeiten rund um das neue Projekt von Regisseur Christopher Nolan. Während Infos über die Handlungen des Films noch gar nicht veröffentlicht wurden, füllt sich allerdings die Castliste mit namhaften SchauspielerInnen. Zuletzt hat sich Charlize Theron dem Projekt angeschlossen. Weitere Namen, die bisher bekannt gegeben wurden, sind Matt Damon, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson und Anne Hathaway. Ein Startdatum gibt es bislang noch nicht. Guadagnino zu Queer-Verbot. Rund einen Monat, nachdem Luca Guadagninos neuer Film Queer mit Daniel Craig in der Hauptrolle kurz vor seiner Ausstrahlung bei dem Movie Fest Istanbul von der zuständigen Bezirksregierung verboten wurde und somit der Veranstalter Mubi das gesamte Festival absagte, meldet sich der Regisseur selbst zu Wort. Bei dem internationalen Filmfestspiel in Marrakesch kündigte Guadagnino wortwörtlich an, gegen jede Institution zu kämpfen, die das Kino beschmutzen will. In der Buchadaption Queer geht es um eine Liebesbeziehung zwischen zwei Männern, was die Bezirksvorsteher als provokanten Inhalt einstufte, der den gesellschaftlichen Frieden gefährden könnte. Der Film ist hierzulande ab dem 2. Januar in den Kinos zu sehen. Kein Geld für deutsche Filme mehr. Der Bruch der Ampelkoalition hat in Deutschland weitreichende Folgen. Auch die deutsche Filmindustrie ist betroffen, denn seit geraumer Zeit warten Filmschaffende und Studios auf das neue Filmförderungsgesetz, was nun droht, vor dem auszustehen. Sollte das Gesetz nicht noch dieses Jahr verabschiedet werden, fließt vom Bundeshaushalt ab dem 1. Januar 2025 kein einziger Cent mehr in die Filmförderung. Bereits jetzt liegt Deutschland, was die öffentliche Förderung von Filmen angeht, nicht ansatzweise vorne im europäischen Vergleich. Auch als Standort für internationale Produktionen ist Deutschland in den letzten Jahren deutlich unattraktiver geworden, weshalb selbst deutsche Filme wie Im Westen nichts Neues vor allem im Ausland gedreht werden. Ob das neue Filmförderungsgesetz noch kommt, weiß momentan noch niemand.
Ja, erstmal sorry für meine sehr langweilige Stimme, weil ich war gestern richtig krass müde und war so, oh scheiße, ich muss noch aufnehmen, war es irgendwie 12:30 oder so. Ich hoffe, das hat man mir nicht zu sehr angemerkt, ansonsten sage ich einfach, dass ich mich an Harrison Ford versucht habe zu orientieren, der immer so grumpy spricht. Genau.
Hast du jetzt nichts gesagt? Dann.
Nee, also mir ist es aufgefallen. Aber.
Ja, aber du hast mich ja auch.
Ich möchte ganz kurz eine Service-Nachricht aussprechen. Und zwar Queer von Luca Guadagnino läuft nämlich bei der Silvester-Vorpremiere im Harmonie-Kino. Das ist nämlich immer an Silvester, laufen da ein paar Filme, die eigentlich erst später starten. Und zwar laufen da Queer, We Live in Time mit Andrew Garfield und Florence Pugh, dann A Real Pain, das Regiedebüt von Jesse Eisenberg und Better Man, die Robbie Williams-Story. Hm. Die laufen alle an Silvester in einem der Arthouse-Kinos, also We Live in Time und A Real Pain laufen im Cinema und Better Man und Queer laufen im Harmony-Kino.
Ja. Also, ich wollte übrigens nochmal sagen, ich bin kein Neoliberaler, das, weil ich immer gesagt habe, der Standort Deutschland und sowas. Das hasse ich eigentlich auch, aber ich fand es trotzdem interessant, dass tatsächlich halt West nichts Neues, wusste ich nicht, dass er größtenteils in Tschechien gedreht wurde. Hm. So, und das ist halt dafür, dass Deutschland sich halt immer so dafür früher, also geschichtlich gab es ja in den 20ern halt sehr viele gute deutsche Filme, die halt das Kino geprägt haben, von Fritz Lang zum Beispiel und so weiter. Und irgendwann, mittlerweile ist der deutsche Film im Mainstream vor allem halt sehr schlecht angesehen. Und ich bin jetzt nicht traurig darüber, weil ich, also ich denke mir nicht so, oh nein, unsere Nation braucht gute Filme oder sowas. Es ist halt schade, wenn eine Regierung aber halt nicht, es nicht gebacken bekommt, 3 Jahre lang an einem Gesetz zu schreiben, um halt die Förderung zu festigen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Leute vorm Ausstehen. Also ab dem nächsten Jahr, also es war auch so, aus dem eine Nachricht, nach der muss ich richtig lange suchen. So, und ich finde es extrem krass. Also vom Bund dann keine Förderung mehr zu bekommen für die öffentliche Filmförderung. Also ja, das, ich finde, da sollte mehr drüber gesprochen werden. Und
das sei hiermit getan, ja.
Ja, wir sind da die größte Plattform dafür. oder was sagt ihr?
Ja, scheiße. Also weißt du, es ist halt immer fehlt für alles irgendwie Geld. Und das haben wir ja auch letzten Monat irgendwie mitbekommen, als Lucia vom ZDF gesprochen hat. Und man denkt immer, ah ja, das ZDF, das hat doch so viel Geld. Aber gerade für solche Sachen, für Filmförderung, für irgendwie neue Stimmen oder was auch immer, da wird es immer wieder runtergeschraubt und so. Und das ist sehr frustrierend, wenn man drüber nachdenkt, halt das machen zu wollen. Und viele Leute, Edward Berger ist ja auch ein gutes Beispiel, der Regisseur von Im Westen nichts Neues, die hauen ab, sobald sie es können. Mhm. Obwohl Filmförderung, finde ich, eigentlich eine gute Sache ist. Dass man halt nicht unbedingt immer auf eine Audience denken muss, und um das Geld irgendwie wieder reinzuholen und so. Oder dass das halt nicht primär ist. Und man sich nicht immer so doll verkaufen muss. Ja, aber wenn es halt nicht funktioniert, wenn du halt überall Klinken putzen musst und wenn dann am Ende das Geld halt auch aus der Politik halt einfach verschlossen wird, dann was erwartest du noch von der Filmkultur des Landes? Also es ist halt, keine Ahnung, was soll da noch kommen? Ja. Filme machen kostet leider halt Geld.
Ich finde es auch total schade, dass jetzt einfach, also ich meine, es ist irgendwie immer schon so ein bisschen gewesen, aber dass Film machen sowas komplett Privilegiertes geworden ist.
Ja.
Also ich weiß nicht, wenn du halt einfach von deinen Eltern nicht finanziert wirst oder keine Studieförderung bekommst oder Hessenförderung oder irgendwie sowas, ja, dann kannst du mal gucken, wie du deinen Film machst, und dann, keine Ahnung, kannst du dann halt auch irgendwie nicht erwarten, dass er so einen gewissen Standard erreicht. Oder da musst du auch immer so gucken, oh, okay, da muss ich jetzt irgendwas sehr Politisches mit reinbringen, sonst will mich halt auch keine Förderung. Das habe ich jetzt auch schon erlebt. Du musst irgendwie das und das und das als Thema bringen, was du vielleicht jetzt gar nicht willst oder was du vielleicht dich auch gar nicht traust, so ein Thema anzusprechen. Aber ja, ich habe da manchmal das Gefühl, anders kriegst du halt auch irgendwie keine Förderung mehr.
Ja, es war auch krass. Ich glaube, vor einem oder zwei Jahren hat Fatih Akin darüber gesprochen, als er seinen letzten Film Rheingold produziert hat, dass der auch ewig gebraucht hat, halt dafür Förderung zu bekommen, weil die Filmförderung halt auch so war, oh nö, da geht es nicht um ein Vorbild und sowas. Also so richtig dumme, bescheuerte Erklärungen. Und ja, deswegen ist die deutsche Filmförderung sowieso generell schon in der Kritik. Und jetzt halt, ich finde, das ist halt wirklich ein krasses Ding, so jetzt. Also, dass das nochmal alles vorm Aussteht. Und ja, danke FDP, I guess. ja. Das stimmt schon. Und deswegen finde ich halt genau solche Beispiele wie zum Beispiel den offenen Kanal richtig gut. Das halt heißt, guck mal, hier könnt ihr halt euch ausprobieren und hier könnt ihr anfangen und sowas. Weil, was du schon meintest, das ist ein Privileg. Und Edward Berger zum Beispiel, der kommt ja auch aus unserer Heimatstadt tatsächlich. Ist halt auch, wie ich es zumindest wahrgenommen habe, auch aus einem sehr privilegierten Haushalt. Und ja, dann hast du es auch sehr viel einfacher auf dem Filmmarkt. Und das ist, ja, nicht so geil. Weil dann hast du oftmals vor allem eine sehr privilegierte Perspektive auf das Thema, was du als Film darstellst. Und das dann auch wieder so, yo, willst du das denn überhaupt? Es sind doch gerade die Filme, die halt etwas Neues darbieten. Und die fehlen eben, wenn es halt, wie du schon meintest, ein privilegiertes Business ist.
Ja, ja, voll. Oder du meintest ja auch vorhin irgendwie, Christopher Nolan war ja nie auf einer Filmschule, ja, weil er es sich nicht leisten konnte. Ich glaube, wenn er das Geld gehabt hätte, wäre er bestimmt auch gerne auf eine Filmschule gegangen oder so. Hat er, glaube ich, ja mal gemeint. Und dann denke ich mir, ja, wenn du einfach nicht die finanziellen Mittel hast, einen guten Film zu machen, würde ich halt wahrscheinlich auch keine Filmuni nehmen. Und das ist dann auch so eine Sache, wie willst du denn überhaupt jemals wirklich ernsthaft Filme machen können, wenn einfach die Ressourcen dazu nicht da sind.
Ja, kennst du so die Geschichte hinter seinem ersten Film?
Ich glaube nicht, nein.
Also ich habe ihn auch nicht gesehen tatsächlich, aber ich glaube, da hieß The Following, und da geht es halt einfach um einen Typen, der in eine Wohnung einbricht. Und er ist schwarz-weiß gedreht, auf Analogfilm auch noch, ich glaube Ende der 90er oder so war das, oder Anfang der 90er. Und den hat er, glaube ich, für 2.500 Pfund, glaube ich, gemacht. Und man sieht den Film halt immer, man kann immer so bei jeder Szene so reinlesen, okay, warum ist es jetzt so gemacht? Zum Beispiel hat er so also hat er sehr, sehr viele natürliche Lichtquellen genommen, dass sie immer am Fenster sitzen, zum Beispiel die Figuren und so. Und ja, weil es halt einfach zu teuer wäre, jetzt noch Lichtsachen zu machen. Und seine Eltern haben da mitgespielt und so. Es ist halt irgendwie auch schon süß, aber es ist natürlich traurig, dass der Umstand so, dass so darbietet, dass du halt eben halt extrem Glück haben muss, dass deine Filme dann halt auch gesehen werden und dass du überhaupt, also der hat das alles halt selbst finanzieren müssen. Und ja, so sollte es nicht sein. Ja. Hauen wir mal auf den Tisch.
Tja, was willst du machen? Also irgendwie fehlt mir da irgendeine Perspektive am Pessimismus vorbei. Weißt du, also ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll.
Gibt es irgendwen, der sich dafür oder die sich dafür groß macht in der Politik? Wahrscheinlich in der Filmbranche ja, aber die kenne ich auch nicht.
Ja, es ist halt also auch, wie du meinst, wenn du alleine danach suchen musst, das, also es scheint ja nicht mal die Leute zu interessieren, die also die Masse, also dann reden da auch keine PolitikerInnen drüber. Weißt du, das ist halt so, weiß ich nicht, also ich weiß halt, dass aus der linken Politik halt immer mehr so Kram wie Kulturförderung kommt und so und bei den Konservativen geht es dann halt immer viel mehr um Wirtschaft und um Familie und Tradition und so diesen ganzen Kram.
Ja, ich glaube, die deutsche Filmförderung kam auch aus der 68er-Bewegung raus. Mhm. Da gab es ja dieses Oberhausener Manifest, glaube ich. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber von wegen, wo die halt gesagt haben, wir brauchen öffentliche Förderung und dann haben sie es umgesetzt, aber halt in einer abgeschwächten Form. Ja. Und deswegen ist die Filmförderung nicht das, was sie sich damals erwünscht hatten. Aber ja, was hatten wir noch? Wir hatten Nolan, ja, irgendwie gibt es wenig Nachrichten sonst.
Ja, ich wollte aber zu Nolan eine Sache nur ganz kurz sagen, das hatte ich, glaube ich, dir schon privat erzählt, aber ich fand das so lustig, weil ich hatte auf Twitter jemanden gesehen, nachdem angekündigt wurde, dass Zendaya jetzt auch in dem Film mitspielt und der Film nächstes Jahr mit Produktion anfängt und 2026 wohl irgendwann ins Kino kommen soll. Tom Holland und Zendaya spielen damit und dann hat irgendjemand halt diese Meldung zitiert und hat dazu geschrieben, is it Spider-Man? Ich finde das so lustig, weil die Clues halt irgendwie, also ich finde es schon crazy, wenn Matt Damon und Anne Hathaway Way und die ganzen Charlize Theron jetzt auch alle bei wobei Charlize Theron ist auch im MCU.
Ja. Yeah.
Stimmt, aber wenn die jetzt auch alle bei Spider-Man mitspielen würden, das wäre einfach crazy. Matt Damon als der neue Scorpion oder Green Goblin, naja, genau, und das fand ich einfach sehr lustig, aber mehr brauche ich auch nicht zu Nolan zu sagen.
Oh, aber da hatte ich noch eine Frage an euch, wie dazu steht, dass einfach immer wieder dieselben SchauspielerInnen gecastet werden, also man sieht irgendwie gefühlt halt irgendwie keine neuen Gesichter, also es ist so eine Sache, die mich so ein bisschen aufregt. Aber ich weiß nicht, ihr als Filmprofis.
Wir als Filmprofis, also ich würde mich nicht als Filmprofi bezeichnen, aber ich fühle mich geschmeichelt, so bezeichnet zu werden, deswegen nehme ich es gerne an.
Nee, ich würde mich schon als Filmprofi.
Ich nicht. Aber das ist, ich finde es halt auch sehr schade, weil wenn es halt mal so ein Megaprojekt gibt, wo halt wirklich so tausende jetzt nicht, aber 10 namhafte SchauspielerInnen dabei sind, wie zum Beispiel jetzt in Oppenheimer oder sowas, ja, ist halt mal ein Event, so, aber eigentlich war das früher, ich glaube, das war eher, als es angefangen hat, so ein Gimmick. Also zum Beispiel The Expendables, so die Filme, da haben sie so die ganzen großen Actionstars der 80er dann gebracht und das war eigentlich auf so einer Meta-Ebene extrem lustig. Und jetzt ist es halt so einfach, ich weiß nicht, wie es früher tatsächlich war, ob es auch so eine große Crossover gab, aber es fühlt sich halt immer an wie so ein Crossover. Mhm. Und das ist halt sau schade, weil wenn du halt eben die Möglichkeit hast, eine Studioproduktion zu machen und Christopher Nolan kann jeden Film machen, der möchte mittlerweile. Er kann wirklich... Der wird sich immer gut verkaufen, wegen des Namens. So, wenn er jetzt sich extrem scheiße macht, dann kann er das den Rest seines Lebens weiterführen. Und genauso wie Tarantino. Tarantino kann auch Filme machen, wie er will. Also jetzt macht er wahrscheinlich nur noch einen. Was vielleicht auch ganz gut ist. Aber deswegen finde ich es auch sau schade, wenn du dann halt sagst, okay, ich nutze meine Ressourcen und nehme halt einen etablierten Schauspieler oder eine Schauspielerin. Wo ich denke, du kannst nach jungen Talenten suchen, dein Film wird nämlich sowieso produziert. Mhm. So, und ich glaube nicht, dass nur die etablierten Leute so gut sind, dass sie deine Rollen spielen können. Und das beste Beispiel dafür, auch wenn ich den Film jetzt aufgrund vieler Sachen nicht so jetzt in den Himmel loben möchte, aber ein Beispiel, wie eine große Produktion funktionieren kann mit einem Schauspieler, der nicht bekannt ist, ist zum Beispiel Inglourious Basterds. Weil Christoph Waltz davor noch niemand kannte und er eine Rolle verkörpert hat, wie niemand anders so verkörpern konnte. Abgesehen davon, wie man das bewertet, wie diese Rolle geschrieben ist.
Stimmt.
Aber das zeigt halt so, nimm doch Leute, die nicht im Mainstream sind und gib denen eine Chance. Weil ein Brad Pitt auch wenn ich sage, keine Ahnung, da wird es jetzt vielleicht besser, je älter er wird und sowas. Okay, das spielt es da gerade gar nicht mit, egal. Aber du kannst theoretisch auf ein lokales Filmfestival gehen und dort die Filme anschauen und denkst dir, boah, die Person möchte ich, die können meine Figur spielen. Aber vielleicht schreibt Nolan seine Filme mittlerweile so mit Leuten im Gedächtnis, die er halt schon kennt. Mhm. Kann er machen? Ich find's scheiße.
Ja, ich find's auch total schade.
Weil du kannst es halt machen. Du hast die Möglichkeit, jeden Film zu machen. Warum nimmst du dann eben so einen Ensemble-Cast? Ja. Der Film verkauft sich sowieso gut, wenn du zwei Leute hast, so sowas, die man vielleicht kennt, und wenn du fucking Christopher Nolan bist. So, ne?
Ich finde aber auch aus so einer Publikumsperspektive, ohne jetzt an Chancen für Schauspieler zu denken, finde ich, ich bin auf jeden Fall nicht frei davon, mich darüber zu freuen, meine Lieblingsschauspielerin zu sehen. Also ich denke mir auch immer, oh mein Gott, in diesem neuen Film wurde Andrew Garfield gecastet. Oder ne, We Live in Time, für den würde sich niemand interessieren, wenn es nicht Andrew Garfield und Florence Pugh wären, denke ich. Ich finde das zu einem gewissen Grad auch okay. Ich freue mich zum Beispiel auch mehr über Wicked, weil da Ariana Grande mitspielt. Nicht, weil ich großer Ariana Grande-Fan bin, sondern weil ich es spannend finde, sie mal wieder spielen zu sehen. Das ist halt auf dieser Meta-Ebene. Aber ich finde... Ich finde es häufig deutlich einfacher, sich auf einen Film einzulassen und die Charaktere als Charaktere wahrzunehmen, wenn sie nicht von Timothée Chalamet und Josh Brolin gespielt werden oder so. Ich war gerade noch bei Dune. Ja, Oscar Isaac. Ja, Brad Pitt, weißt du?
Du siehst die Figuren mehr als die Gesichter, also der SchauspielerInnen.
Ja. Ja, das hatten wir. Wir hatten Blue Beetle gesehen, einen DC-Superheldenfilm, der war so ein bisschen B-Tier-mäßig. Aber da gab es eine Schauspielerin, die ich vorher kannte, und sonst niemanden. Und das hat mir irgendwie viel leichter, den Film, also mich auf den Film einzulassen.
Weil du sie kanntest oder weil du alle anderen nicht kanntest?
Weil ich alle anderen nicht kannte.
Achso, ja, genau. Ne, das denke ich mir halt auch immer. Also ich habe dann halt immer fünf verschiedene andere Rollen im Kopf, die Schauspielerin davor gespielt hat. Und dann ich bin so, oh, ich weiß nicht, ich sehe das halt jetzt, ich kann nicht eintauchen. Und das finde ich immer so schade.
Ich finde das ein gutes Beispiel für Giancarlo Esposito, der ja auch Gus Fring in Breaking Bad gespielt hat und so und eigentlich seitdem nur noch die gleiche Rolle spielt. So, aber ich habe gestern Do the Right Thing von Spike Lee geschaut.
Ach so.
Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, warte mal, das ist doch Giancarlo Esposito. Er spielt so eine geile Rolle, also so eine komplett abgefuckten Teenager irgendwie, also jungen Erwachsenen eher, der die ganze Zeit am Rumpöbeln ist und so richtig laut ist und so richtig hohe Stimme hat und sowas. Und dann denke ich, warte mal, das ist der Typ, der in 30 Jahren Gus Fring spielen wird, so der richtig kalkuliert und böse und langsam redet und so weiter. Es ist geil. Also deswegen schaut euch Spike Lee's Do the Right Thing an. Da sind so viele Leute, auch Samuel L. Jackson spielt da mit und so. Also so viele Leute, die man danach noch in anderen Filmen dann auch gesehen hat. Mhm. Aber mittlerweile, ich finde das so ein gutes Beispiel für jemanden, der jetzt komplett typecast ist. So, er spielt immer die gleiche Rolle, also zumindest sehr ähnliche Rollen, und man kann ihn nicht mehr als was anderes wahrnehmen. Und das, ja.
Ja, und das ist für, also als Ensemble-Mitglied und nicht als Star. Aber wenn du, also gerade Dwayne The Rock Johnson oder Ryan Reynolds und so, die auch bei denen genau das Gleiche passiert. Also, das ist ja auch immer nur sich selbst spielen oder immer nur die eine Rolle spielen, aber halt auch immer im Fokus stehen. Also, immer die Hauptfigur sind. Das ist halt auch. Naja, es verkauft sich scheinbar, ne? Also es ist halt ein Grund für Leute ins Kino zu gehen. Und am Ende ist es das, was entscheidet, welche Filme wir dann sehen dürfen.
Mhm. Ja. Größtenteils. Deswegen, ja, ich glaube, wir sind da alle einer Meinung. Hast du noch irgendwas zu sagen zu den News?
Nee, ich glaube, wurde alles gesagt.
Queer. Ist auch eine Buchadaption, haben wir gerade drüber gesprochen. Weiß nicht. Also, wird verboten auf dem Istanbul-Film?
Also, es gibt das Mubi Fest Istanbul. Es gibt generell von Mubi jetzt neue Festivals in verschiedenen Städten und zum Beispiel auch eins in Istanbul. Und kurz vor der Premiere, also es war nicht die Premiere vom Film, aber das Festival sollte mit dem Film starten, wurde der Film halt von der Bezirksregierung verboten, also die Screening davon. Und dann hat das Mubi gesagt, was ich auch sehr, sehr krass finde, ich finde es gut, Mubi hat gesagt, okay, dann blasen wir das ganze Festival ab, wenn wir unsere Premiere nicht zeigen, also unseren Auftaktfilm nicht zeigen dürfen. Also sich komplett solidarisch mit Guadagnino gestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie die das jetzt gemacht haben, dann mit den Leuten, die da gearbeitet haben am Festival, ob die ihr Geld bekommen haben oder nicht, aber ich hoffe, dass Mubi relativ moralisch ist, weil eigentlich höre ich immer nur gute Sachen von Mubi. Das ist krass, dass auch ein Festivalveranstalter dann sagt, okay, nee, dann machen wir halt alles dicht.
Ja.
Mhm.
Und sehr Rückgrat.
Ja, voll gut.
Auf jeden Fall. Ich hoffe nur halt, wie gesagt, dass alle Leute trotzdem ihr Geld bekommen haben, weil Leute davon halt abhängig sind. Ja. So von Festivalarbeit und sowas.
Also das stimmt.
Eine ehemalige Podcast-Gast von uns, Charlotte Hafner, die ist jetzt auch momentan auf der Berlinale, macht dann Praktikum und so. Und wenn du dann sagst, eure ganze Arbeit ist jetzt verloren gegangen, weil das wird jetzt alles abgesagt, brauchst du halt eine gute Erklärung. Und ich finde, das ist schon eine sehr passende.
Ja. Ja, einfach ein Zeichen setzen. Das ist voll wichtig.
Ja. Ich finde es aber krass, dass das tatsächlich halt immer noch ein Ding ist, einen Film nicht zeigen zu wollen, weil da zwei Männer sich lieben. Also es ist schon, man denkt immer wieder, ja, und wir sind ja jetzt irgendwo angekommen und so, ne? Und dann Istanbul, türkische Hauptstadt, weißt du, also halt auch schon, also sehr rückschrittig, finde ich. Das, also Hot Take.
Deswegen, ich habe deswegen danach die Nachricht gemacht mit der deutschen Filmförderung, um halt zu zeigen, ja gut, das ist nicht nur ein Problem in anderen Ländern, sondern das ist in Deutschland halt auch, dass wir halt keine öffentliche Filmförderung bekommen und dass es halt eben auch Rassismusvorwürfe gibt gegenüber der Filmförderung, was zum Beispiel an dem Fall Fadi Akın auch deutlich geworden ist und sowas. Also wir stellen uns auch mal ganz gerne so als fortschrittlich hin, aber wenn man einmal Friedrich Merz zuhört, der wahrscheinlich unser nächster Kanzler ist, dann dann wird einem auch so ein bisschen mulmig. Was heißt mulmig? Ist mulmig doch negativ, oder?
Ja.
Okay, ja, gut. Ich wollte nichts Falsches sagen. Ja, deswegen, ich habe das Gefühl, es momentan wird sehr reaktionär. Ich weiß nicht, ob das so vor 10 Jahren auch so gewesen wäre. Ich habe das Gefühl, dass es halt eher momentan ein bisschen aufgebrauschter ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob das vor 10 Jahren so passiert wäre.
Ja, ich glaube, wir leben auch alle so in unserer Studi-Bubble.
Ja,
auf jeden Fall. Und ja, dann denkt man so, ach, eigentlich doch, wir sind doch alle so weltoffen. Mhm. Und dann sprichst du mit Leuten außerhalb dieser Bubble und denkst so, oh mein Gott, warum?
Warum rede ich mit euch?
Ja, genau das. Weihnachten wird lustig.
Oh Gott.
Apropos Weihnachten. Okay, dann gehen wir jetzt hier über und hören mal rein, was so im Dezember alles startet.
Yes. Die Kinostarts im Dezember. Mufasa, der König der Löwen. Nach den Ereignissen des hyperrealistischen König der Löwen Remakes aus 2019 setzt sich Rafiki mit Kiara, Timon und Pumba hin und erzählt die Geschichte davon, wie Mufasa von einem verwaisten Löwenjungen zum König der Löwen aufstieg. Zusätzlich wird erzählt, wie aus seinem Adoptivbruder Taka Scar wurde und wie die Brüder sich zerstritten. Mufasa, der König der Löwen von Barry Jenkins mit Aaron Pierre, Calvin Harrison Jr. und Mads Mikkelsen ab dem 19. Dezember im Kino. Die Saat des heiligen Feigenbaums. Gerade nachdem Iman zum Untersuchungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran befördert wird, bricht eine Protestwelle über das Land herein, nachdem eine junge Frau getötet wurde. Und als die Demonstrationen immer mehr zunehmen, muss Iman sich entscheiden. Als er sich für die Seite des immer härter durchgreifenden Regimes entscheidet, bringt er das Gleichgewicht seiner Familie ins Wanken. Denn seine Töchter Reswan und Sana sind auf der Seite des Widerstands und seine Frau versucht verzweifelt, die Familie zusammenzuhalten. Die Saat des heiligen Feigenbaums von Mohammad Rasulov mit Misak Zareh, Soheila Golestani und Mahsa Rotami ab dem 26. Dezember im Kino. Wicked. In dieser Filmadaption des erfolgreichen Broadway-Musicals und Prequels zu Der Zauberer von Oz geht es um die zwei Hexen Elphaba und Glinda, welche gemeinsam in der fantastischen Welt Oz die Universität Gliss besuchen. Glinda ist sehr privilegiert und attraktiv, während Elphaba sich aufgrund ihrer grünen Hautfarbe und immer noch fehlenden Fähigkeiten stets beweisen muss. Trotz ihrer Unterschiede pflegen beide eine starke Freundschaft, welche durch eine Reihe unerwarteter Ereignisse auf die Probe gestellt wird und sie am Ende auch zum mächtigen Zauberer von Oz führen. Wicked Part 1 von John Chu mit Cynthia Erivo, Ariana Grande und Jeff Goldblum ab dem 12. Dezember im Kino. Weitere Kinostarts im Dezember sind All We Imagine Is Light, Sonic the Hedgehog 3, Kraven the Hunter, The Outrun, A Different Man, Here, Herr der Ringe, Schlacht der Rohirrim und Heretic.
Ich möchte kurz ein paar Sachen sagen. Zum einen, bei Wicked, Elphaba hat schon Kräfte, aber sie lernt noch, sie zu kontrollieren. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob er tatsächlich am 12. startet oder heute schon. Du meintest, du arbeitest im Kino und ihr hattet gestern die Cine-Lady-Preview dazu.
Ich denke mal, dann wird er heute, oder?
Aber ja.
Ich würde jetzt keine Fake News
verbringen. Also heute ist der 5.? 12.?
Ja, 5.12.
Ja, genau. Es ist Donnerstag. Und Donnerstag ist Kinotag. So. Deswegen gucke ich mal eben. Es kann sein, dass irgendwie eine Woche. Also bei Google steht immer noch Der startet am 12., aber nee, tatsächlich läuft er ab morgen. Heute läuft er auch noch nicht, jedenfalls bei uns im Sinister noch nicht, aber anyways, genau, und ich habe dazu gesagt Wicked Part 1 und habe das auch so betont, weil es Part 1 ist, aber nirgendwo so steht. Also er wird nicht so beworben als Wicked Part 1, aber er erzählt nicht die ganze Geschichte vom Musical, was krass ist, weil das ganze Musical dauert ungefähr 3 Stunden und der Film, der jetzt rauskommt, dauert 160 Minuten. Wie machst du daraus 2 Filme? Aber hör mir auf. Nee, aber ich freue mich drauf. Ich will mir den angucken. Der kommt tatsächlich besser an, als ich gedacht hätte. Ich finde, der sieht furchtbar aus. Aber ich freue mich auf Musicals und da gehe ich dann, glaube ich, gern rein.
Ich musste daran denken, dass, weiß jetzt dieses Jahr so, dass die Top 10 der Kinocharts jetzt erstmals, also weltweit oder auf dem amerikanischen Markt, ich bin mir gerade nicht sicher.
Weiß ich auch nicht.
Top 10 Filme, alles Sequels sind.
Ja.
Das erste Mal. Und das ist so einfach sautraurig. Und Wicked ist jetzt kein Sequel, aber halt auch ein Franchise-Film. Deswegen, ja, Dystopie, yay. das macht mich ein bisschen traurig. Weswegen ich jetzt auch nicht wirklich vorhabe, den Film zu sehen, auch wenn der Film vielleicht gut sein wird. Ich finde auch natürlich doof, wenn ein Film vorher immer schon so schlechte Presse bekommt, aber es ist halt wirklich so ein Klischee. Du erzählst einfach eine Vorgeschichte, scheinbar ist es ein Musical, das wusste ich davor auch noch nicht, dass du eine Vorgeschichte erzählst von einem irgendeinem Film, der davor war, und dann noch Part One. Das heißt, du erzählst noch mehr davon. Erzähl doch bitte, wenn dann Geschichten, die noch nicht so das öffentliche Dasein so gesehen wurden zumindest. Und ja, keine Ahnung, vielleicht ist der Film auch das Beste, was ich jemals gesehen habe.
Vielleicht.
Er hat ja echt gute Reviews bekommen, aber ich weiß nicht. Steht ihr dazu?
Ja, das ist genau dasselbe, dass man jetzt, oder dass Disney jetzt alle ihre vorherigen Filme, ihre Animationsfilme jetzt als Live-Action rausbringen müssen. Haben wir ja auch in den News gerade gehört mit Mufasa. Denke ich mir auch so, oh, das ist voll cool, aber wie wäre es mit neuen Filmen, neuen Geschichten?
Ja, wir sind auch jetzt hier im Kino saßen zu, wir waren bei der Back to the Future Nacht dabei im Cinesa in Frankfurt, wo alle 3 Filme gezeigt wurden. Und dann lief am Anfang auch der Trailer zu Mufasa, The Lion King. Meinte ich nur zu Erik. Also wo, nachdem irgendwie so die beiden komisch sprechen, also diese sprechenden Löwen auf einmal von so einem Wasserfall runtergefallen sind und dann sagen, oh, das war ja gar nicht so schlimm und auf einmal werden die wiederverfolgt und sowas, dann habe ich nur zu Erik gesagt, dass das was die Lumière-Brüder, wovon die geträumt haben, dass das einmal im Kino läuft. Und es ist halt so, es ist wirklich so, ich glaube, wenn ich in den 80ern, ich weiß nicht, ob es in den 80ern auch schon so schlimm war, aber das ist so ein bisschen ja so ein dystopischer Gedanke ist, der jetzt einfach Realität ist.
Ja, das habe ich auch so. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wir leben in der worst possible timeline und wir sind da jetzt schon angekommen mittlerweile. Also wir sind mittendrin. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Hasser des König der Löwen Live Actions und es ist ja auch nicht Live Action, deswegen habe ich hier hyperrealistisch Dings gesagt. Der originale Animationsfilm ist einer meiner Lieblingsfilme ever und deswegen bin ich sehr, sehr wütend über den Film, der jetzt rauskommt. Und ich hoffe wirklich drauf, das ist so ein Ding, was auf Twitter gerade abgeht, dass Sonic 3 den komplett kaputt smasht an den Kinokassen. Weil ich habe mir auch gestern nochmal den finalen Trailer angeguckt und es sieht wirklich, wirklich furchtbar aus. Es ist nicht mal mehr, also ich habe das Gefühl, dass der Production Value ist runtergegangen von dem vorherigen Film, weil er sieht nicht mal mehr beeindruckend aus, sondern er sieht einfach nur schlecht aus. Und was auch mein Problem ist, so ein bisschen, dass Mufasa geretconnt wurde, weil eigentlich ist Mufasa halt der geborene König sozusagen und auch seine Vorfahren waren alle schon Könige und in dem Film, wo es darum geht, dass er halt jetzt zum König der Löwen wird, da ist er ein Waisenlöwenjunge und er wird von Taka, beziehungsweise der dann später Scar wurde, in seine Familie aufgenommen und wird dann erst zum König der Löwen und das ist halt eine andere Perspektive und das ist ja irgendwie alles anders. Keine Ahnung, ehrlich. Und ich habe noch aufgeschrieben, ich sag immer Mufasa, weil Scar das am Ende des Films immer so sagt, ich tötete Mufasa. Ja. Fand ich irgendwie cool. Und im Deutschen wird Taka, der junge Scar sozusagen, wird gesprochen von Vincent Weiss.
Oh Gott. Ja, weil er singen kann.
Ja.
Ja, I don't know. Die Original-Songs für Mufasa sind geschrieben von Lin-Manuel Miranda. Mhm. Ist für manche auch ein Kontraargument. Ich mag Lin-Manuel Miranda, deswegen höre ich mir vielleicht das Album an, aber ich habe mich jetzt wirklich dazu entschieden, da nicht ins Kino zu gehen. Also ich kriege die Krätze, wenn ich mir das angucke.
Hast du den ersten gesehen gehabt?
Den Live? Oder den... Ach, nee.
Ich auch nicht.
Das wollte ich dann nicht.
Ja, meine beste Freundin hat mir den auf DVD geschenkt zum 18. Geburtstag und dementsprechend musste ich mir den angucken.
Immer noch befreundet oder?
Boah,
jetzt nicht mehr.
Ja, keine Ahnung. Also es macht mich wirklich sehr wütend. Einfach halt auch wegen diesem Gedanken von wegen, ihr habt Encanto gemacht. Encanto ist eine komplett Originalgeschichte. Encanto ist mega gut angekommen. Encanto hat uns eine Kultur gezeigt, die wir vorher nicht so gesehen haben. Und Encanto hat Generational Trauma aufgearbeitet, so gut wie das wenige Filme bisher gemacht haben. Warum, also fehlen euch die Ideen? Ist das das Problem? Oder macht halt vor allem halt, also es gibt halt Walt Disney Animations und Walt Disney Pictures und Walt Disney Pictures ist für die Live-Action-Filme verantwortlich und Walt Disney Animation halt für zum Beispiel jetzt auch Vaiana und so. Aber da frage ich mich, warum hat Disney überhaupt kein Bestreben mehr danach, neue Live-Action-Filme zu machen? Also wo bleiben so Filme wie Fluch der Karibik, das früher auch mal von Disney war? Warum kommt sowas einfach nicht mehr? Ich verstehe es einfach nicht, weil ich glaube wirklich, dass, also Jungle Cruise zum Beispiel war ja auch so ein Ding.
Ja, ja.
Und der ist gefloppt, aber vielleicht auch wegen des Marketings und so, du kannst nicht immer darauf schieben von wegen, ja, die Leute wollen halt keine Originalgeschichten sehen, sondern es gibt so viele Filme. The Wild Robot ist der 17. erfolgreichste Film des Jahres. es ist der zweiterfolgreichste Film auf der Liste, der nicht auf dem Franchise basiert. Ich habe sie gerade offen, deswegen, aber der hat über 300 Millionen Dollar eingespielt. Und lief richtig gut, weil es ein guter Film ist.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ich habe jetzt übrigens vergessen, was ich sagen wollte.
Wenn man Wicked mit reinzählt, dann ist der, dann sind die ersten 14 Filme des Jahres, die erfolgreichsten 14 Filme des Jahres, alles Franchise oder Sequels.
Krass.
Also genau, Wicked gehört noch quasi noch dazu. Er ist ja kein Sequel, aber du hast Alles steht Kopf 2, Deadpool und Wolverine, Ich einfach unverbesslich 4, Dune 2, Godzilla X Kong, The New Empire lief schon mal auch recht gut, Kung Fu Panda 4, Venom 3, Beetlejuice, Vaiana 2 ist jetzt schon auf Platz 9, Bad Boys, Ride or Die, Kingdom of the Planet of the Apes, dann kommt Wicked, dann Twisters, ist eben auch ein Sequel, Alien Romulus.
Bitte? Der war so erfolgreich,
Twisters. Ja, scheinbar.
Echt? Also bei uns im Kino lief der, glaube ich, nicht sehr gut.
Okay. Ja, es geht hier um die Worldwide-Einspielergebnisse auf jeden Fall. Und Domestic steht dann immer dahinter. Der hat von 370 Millionen hat er 267 Millionen in Amerika geholt. Also schon den Großteil. Alien Romulus und dann kommt It Ends With Us. Und das ist der erste, der kein Sequel ist.
Oh, traurig.
Dann Gladiator 2. Und dann kommt The Wild Robot. Naja. Hör mir auf. Saat des heiligen Feigenbaums wird wahrscheinlich nächstes Jahr bei den Oscars zu sehen sein. Ist ein bisschen, also wird gerade so ein bisschen spekuliert, als deutscher Beitrag. Es ist, soweit ich weiß, es ist ein iranischer Film. Und er findet hier jetzt auch Platz, weil wichtig auch drüber zu reden, das ist ein gesellschaftliches Thema. Und vor allem, der Film hätte eigentlich auch gar nicht produziert werden dürfen. Also die iranische Regierung hatte was dagegen, dass dieser Film entsteht. Und die deutsche Filmförderung hat da ein bisschen ausgeholfen, deswegen ist auf dem Papier jetzt irgendwie irgendwas zwischen deutsch, iranischer und irgendwie dänischer Film oder so.
Ja, das ist öfter bei iranischen Filmen, habe ich auch schon gesehen, bei Holy Spider, glaube ich, Film von 2021, glaube ich. Auch sehr guter Film, finde ich. Ich meine, der war auch von Deutschland produziert und da hat auch eine Schauspielerin mitgespielt, die auch in deutschen Produktionen mitspielt. Also ich weiß nicht, ob sie Deutsch-Iranerin ist oder sowas, dass sie irgendwie dann halt in iranischen Produktion mitmacht und in deutschen Produktionen. Deswegen glaube ich, dass das halt einfach da auch, es gibt eine große Community, glaube ich, von iranischen EinwanderInnen. Deswegen finde ich es auch gut, wenn halt die deutsche Förderung, also das ist ein Positivbeispiel, dass halt auch dann halt Filme gemacht werden können unter Regime, wo es halt nicht möglich ist.
Ja.
So, aber es ist halt die Ausnahme, dass die deutsche Filmförderung da mal keine Scheiße baut. Und deswegen, das Problem ist ja auch, die Filme schaffen es ja nicht, alleine produziert zu werden von einer Förderung. Es muss immer tausende Förderungen geben und deswegen ist der Film ja auch eine Produktion nicht nur aus Deutschland, sondern halt auch aus Frankreich, meine ich.
Genau, aus Frankreich, ja.
Und sehr viele, weil halt überall Geld hergenommen werden muss, weil es einfach zu wenig gibt. Und
in dem Fall übrigens auch mitproduziert von Arte.
Mhm.
Genau, hier steht bei Letterboxd als Länder Frankreich und Deutschland. Und der Film feiert eine Vorpremiere in dem Harmonie-Kino. Ja, im Harmonie-Kino am Sonntag, dem 15. Dezember mit anschließendem Themengespräch. Genau, sehr spannend. Also, Entschuldigung.
Unfassbar.
Also, ich finde, der Dezember ist wieder relativ vollgepackt, gerade mit Blockbustern, auch Kraven the Hunter Sonic 3, auf den ich mich sehr freue und so. Und wenn ihr euch denkt, ah, das ist ja, ne, und da habe ich ja alle die ganzen Vorfilme nicht gesehen und so. Vielleicht mal in so einen Film wie Die Saat des Heiligen Feigenbaums gehen. Du würdest wahrscheinlich auch nicht überall laufen, aber...
Ich hoffe, dass Craven the Hunter übrigens untergeht. Ich will, dass der Film keinen einzigen Cent bekommt.
Ist ein persönlicher Grund.
Es ist halt eine wieder so eine Sony-Marvel-Produktion und die sind halt meistens scheiße. Also momentan. Also es gab Venom, so, der war halt so, ja, okay. Und dann gab es Venom 2, wo sie sich gedacht haben, wir machen einfach nur dieses Film, wir wissen aber, dass sie scheiße sind, deswegen sind sie wieder gut. Also ich habe den auch nicht gesehen, Venom 2 und Venom 3 ist halt auch wieder, nimmt sich selber auf die Schippe. Mhm. Und dann gibt es halt sowas wie Morbius. Also Morbius hast du wahrscheinlich mitbekommen.
Ja.
Ja, und die Memes dazu fand ich so geil. und dann gab es Madame Web. Ja, die haben auch wieder alle vergessen, auch richtig so.
Verdrängt.
Und ich glaube, Craven the Hunter wird der nächste große Flop. Und ich möchte einfach, dass er nichts einnimmt, damit die halt aufhören damit. Die sollen einfach aufhören.
Nein, die sollen einfach Andrew Garfield engagieren. Die dürfen ja Spider-Man benutzen.
Ja, aber ich will auch kein Amazing Spider-Man 3. Ich möchte neue Produktionen. So. Und,
also ich möchte ein Amazing Spider-Man 3.
Schön, dass du das möchtest. Du kannst halt alleine ins Kino gehen. Nein.
Ich finde, die können da gerne mit all den super Bösewichten, die jetzt aufgebaut haben, mit Madame Web und mit Craven the Hunter und Venom und Morbius, da können sie, holen sie noch zwei dazu, dann machen sie Sinister Six und dann kommt Andrew Garfield rein und stirbt, keine Ahnung.
Mitte 40 Spider-Man kommt dann da rein und sagt so, ey.
Old Man Spider-Man.
Ja.
Old Man Peter, naja.
Ja.
Ich bin heute die ganze Zeit am Abwinken, ich laufe nur Scheiße, aber...
Was ist dein Film aus einem Franchise oder sowas, wo du sagst, okay, da möchte ich eine Verfilmung haben, also noch ein Sequel haben oder sowas, obwohl ich weiß, dass es so viele Sequels davon gibt oder sowas. Das ist zum Beispiel ein gutes Guilty Pleasure, jetzt, was Erik erwähnt hat. Und ich kenne das von mir auch. Ich glaube, ich würde auch in Indiana Jones 6 gehen, mit Harrison Ford, der 100 ist. Was gibt's da irgendwas bei dir?
Das hat mich jetzt kalt erwischt.
Das ist eine sehr nischige Frage. Ja. Ist okay, wenn du keine Antwort hast.
Boah, das ist, okay, das ist jetzt kein Film. Aber obwohl eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das will, aber ich war sehr großer Fan der Serie Fleabag.
Mhm. Ah,
und das Ende ist ja so, aua. und da einfach mehr davon zu haben, das wäre schön. Oder auch wieder eine Serie, das passt gerade gar nicht zu der Frage. Aber ich war auch sehr großer Fan von der BBC-Serie von Sherlock.
Mhm.
Und da, also die wären auch nicht jünger, so, aber ich glaube, ich würde mir da noch, keine Ahnung, 10 Staffeln von anschauen.
Hm.
Ich fand alles gut, was sie da gemacht haben.
Ja, also genau so eine Antwort habe ich auch erwartet. Also, dass das sowas ist, wo man sagt, okay, ist abgeschlossen, aber ich kann noch mehr. Ja. Ich nehme auch noch mehr. Ich nehme alles an. Und deswegen, da sind wir alle irgendwo auch Opfer des Konsums. Aber das ist auch zum gewissen Grad okay. Solange es nicht Ausmaße annimmt wie... Oh, ich träume jede Nacht davon, dass es endlich einen Live-Action-Prequel gibt zu Lion King, wo es um Mufasa geht, da eigentlich nicht Mufasa heißt. Und, oh Gott, ey.
Nein, Scar heißt eigentlich nicht Scar.
Ja, siehst du? Ja, also.
Aber haben die Story geändert oder bin ich einfach schlecht informiert über König der Löwen?
Nee, Scar, also eigentlich war das vorher, also Scar hieß tatsächlich im Originalkanon auch Taka ursprünglich, aber... Genau, also dass Mufasa eigentlich ein Waisenjunge war, das ist eigentlich, also das ist einfach falsch laut des Originalfilms, aber also es gab halt auch nicht viel, was damals halt darüber erzählt wurde. Es gab halt so ein paar Bücher und so, weshalb man dann auch weiß, okay, Scar heißt eigentlich Taka, aber das ist so, ja, genau.
Da wurde einmal verletzt und gesagt, okay, das ist ein einziges Feature, woran wir dich jetzt immer erkennen, deswegen heißt du jetzt einfach anders.
Ja.
Fucking Scar. Oh, genauso wie bei Rebel Moon, heißt da nicht irgendwie der eine Teil The Scar Giver oder sowas? Und dann geht es halt wirklich nur darum, dass es halt eine Figur gibt, die eine Wunde hat oder so. Das ist richtig dumm. Was schaust du nach, Erik?
Ich gucke gerade, weil Taka, ich hatte irgendeine Bedeutung.
Taka.
Taka.
Aber hat es irgendwas mit dem Film zu tun, auf dem Lion King basiert? Dieser.
Ach so, Kimba, der weiße Löwe oder so.
Ja, sowas. Kennst du, also hast du davon gehört?
Nee.
Also Lion King ist eigentlich auch, ich weiß, ich habe beide, also ich habe Lion King habe ich gesehen, aber ich habe Kimba nicht gesehen. Mhm. Und das ist halt anscheinend fast die gleiche Geschichte, nur halt von einem, ich weiß nicht, ob Independent-Filmstudio ist, aber jedenfalls nicht von Disney. Und Disney hat wohl diese Geschichte quasi nachgemacht.
Was?
Also, ja.
Meine ganze Kindheit gerade in einem Satz weg.
I'm sorry. Aber scheinbar war das wohl so.
Deswegen. Ja, Schon, aber es ist halt auch eine Adaption von Hamlet prinzipiell. Also es ist sowieso nicht so wirklich
eine Original Story.
Und wenn man sich das so Side by Side anguckt, dann gibt es schon einige Szenen, die auf jeden Fall, also wo man auf jeden Fall sieht, da muss eine Inspiration sein. Disney schreitet es natürlich ab. Das finde ich auch schade, aber ich finde König der Löwen als Werk für sich auch immer noch gut.
Stimmt, es ist Hamlet. Aber Hamlet ist auch eine Adaption von Amlet, was eine nordische Saga ist, glaube ich. Also deswegen hast du The Northman geschaut?
Nee.
Das, Robert Eggers Film, vor 2-3 Jahren, glaube ich, rausgekommen. Und das ist halt, da geht es halt vor allem um die ältere Version von Hamlet, wo es halt um Amlet geht. Oder Amleth. Und der ist halt dann brutal. Einfach so Hamlet in brutal. Und auch ganz bisschen Inzest und so. Also es ist ein bisschen...
Ein bisschen.
Ja, ja, es ist halt Robert Eggers. So. Deswegen stimmt, es ist eigentlich, ist ja. eigentlich nur mit Löwen.
Ja, Hamlet genau. Ja. Der erste König der Löwen ist Hamlet. Der zweite König der Löwen, dieses Direct-to-DVD-Sequel, war Romeo und Julia. Und der dritte König der Löwen ist eine Quasi-Adaption von Rosenkranz und Güldenstern sind tot, was ein Spin-off zu Hamlet war, wo es quasi nur um die beiden Sidekicks geht aus Hamlet. Also es ist, ja, also aber auch relativ, also vor allem der zweite Teil in Romeo und Julia Story ist sehr offensichtlich, finde ich. Also deswegen, ich glaube, die Schokokone ist auch nicht. Und Taka heißt auf Swahili Garbage oder Waste.
Oha.
Das heißt, der Name ist schon richtig krass, und als er dann bei einem Kampf irgendwie eine Narbe bekommen hat, hat Mufasa ihm den Spitznamen Scar gegeben.
Oh lol.
Laut dem Original-Kanon. Ich weiß nicht, ob es dann bei Mufasa...
Das also ist voll fies. Ich hätte Mufasa auch umgebracht, glaube ich.
Ja, ey, vor allem kennt ihr die Theorie, dass Scar eigentlich gar nicht der Bösewicht ist und dass der eigentlich so voll die guten Absichten hat.
Aha.
Weil, nee. Oh Gott, jetzt krieg's natürlich nicht zusammen, aber irgendwie, es geht darum, dass Scar möchte ja auch einfach nur, der bietet ja diesen Hyänen, im ersten Teil einfach nur Essen an, also der möchte den halt einfach, der sagt jetzt nicht, oh, ich gebe euch die Weltherrschaft oder so, wie alle anderen Bösewichten, sondern der sagt einfach nur, ich gebe euch Essen, ich gebe euch ich möchte einfach nicht ausgestoßen sein, ich möchte auch einfach nur Teil von der Gruppe sein, und eigentlich ist das ja gar kein böses Motiv, und er möchte auch den anderen Ausgestoßenen auch einfach nur einen Lebensraum und eine Lebensgrundlage und Essen bieten. Deswegen, wie asozial.
Ja, aber ich glaube, als er dann König wurde, nachdem er Mufasa gestürzt hat und Simba fortgejagt hat, ist das ganz geweihte Land ja dem Untergang.
Ja, das ist ja was anderes. Ich meine ja auch nur in der Theorie.
Ja, okay. Ich glaube, der Film hat so inszeniert, als wäre, also, dass Scar halt ein Faschist ist.
Ja.
Also auch mit diesen Märschen und sowas. Aber es könnte natürlich, man kann es auch anders lesen, man könnte auch sagen, es ist ein Red Scare-Movie. Also dass es eigentlich um den Sowjetsozialismus geht und dass Scar halt Lenin ist. Und dass es so gezeigt wird, ah, guck mal, jetzt kommt das Proletariat an die Macht und alles ist scheiße. So, deswegen muss der König zurückkommen, die Monarchie und bla. Weil die Zaren ja gestürzt wurden. Vielleicht ist das ja eigentlich ein Retelling von der russischen Revolution.
Ja, ich wusste gar nicht, dass König der Löwen so deep ist.
Ja. Jetzt, also.
ich habe mir damals schon Forrest Gump zerstören lassen, als mir erzählt wurde, dass es eigentlich Propaganda für das Militär ist und Forrest Gump ja eigentlich nur immer das macht, was ihm gesagt wird und das halt relativ gut macht und deswegen kommen nur gute Dinge auf ihm zu. Ja, und König der Löwen ist aber ein toller Film.
So,
okay, genau. Dann wir sind auch schon wieder gut über der Zeit, deswegen würde ich sagen, das ist jetzt einfach mal mein Schlussplädoyer. Bitte guckt euch nicht Mufasa an, guckt euch Sonic the Hedgehog 3 an, Keanu Reeves spricht Shadow the Hedgehog und Shadow ist einfach iconic und alle freuen sich über Shadow. Ich bin da sehr hyped auf, der Trailer sieht toll aus. Jim Carrey ist aus seinem Ruhestand zurückgetreten, um wieder für ein Meisterwerk Dr. Eggman zu spielen. Und Saat des heiligen Feigenbaums könnt ihr euch auch angucken.
Ja, übrigens auch, genau. Ja.
Ansonsten schaut ihr euch gerne OKTV-Movie an, auf dem Kanal Mainz.
Ja, und wir freuen uns auf deinen Dokumentarfilm, der tatsächlich schafft, alles einzufangen, was man authentisch einfangen kann.
Ja, da freue ich mich auch drauf.
Kannst du sonst noch für irgendwas Werbung machen? Oder willst du hast das letzte Wort, ich gebe dir jetzt das letzte Wort. Ja, da kannst du Werbung machen.
Super, erstmal die Verantwortung von sich.
Das machen wir immer.
Okay, perfekt. Ich glaube... Ich muss jetzt keine Werbung machen, aber ich könnte mich bedanken, dass ich bei so einem tollen Podcast dabei sein konnte. Ich habe sehr viel gelernt. Es war sehr schön.